Fritz. Podcast.
Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Mit Henrik Schröder
und Christoph Schrag. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu zwei Sprechstunden auf Fritz. Wir wollen mit euch über Israel reden heute Abend, über dieses Land und alles, was dazugehört. Denn wir beide, Christoph und ich, sind fasziniert von diesem Land, nicht nur begeistert von allem, was da passiert. Nicht, dass ihr das gleich am Anfang falsch versteht, also von vielem begeistert und von vielem, ja, natürlich auch auf eine Art fasziniert, die, ja, ich will jetzt nicht sagen abgestoßen oder so, aber es ist auf jeden Fall ein total verrücktes Land und es ist ein riesengroßer Konflikt, den man immer damit in Verbindung bringt, und es gibt aber sonst auch noch viel, viel mehr zu Israel zu sagen. Wir möchten euch einladen, über Israel zu reden, über Palästina, über Krieg und Frieden, über die Gesellschaft, über die Kultur, über die Religion, über die Sprache, worüber auch immer, unter 0331 70 97 110.
Ist auch interessant zu wissen, welche Assoziation euch in den Kopf kommt, wenn ihr an Israel denkt. Das ist eine Frage, die ich dann mit Sicherheit zwischendurch dann mal stellen werde. Und dann ist natürlich interessant, wenn ihr schon mal da gewesen seid. Also seid ihr auch mal nach Israel gefahren, habt euch auch durch diese wundervolle flugtechnische Einlasskontrolle und vor allen Dingen Auslasskontrolle wieder durchschleusen müssen, die einen jedes Mal wieder auf die Geduldsprobe stellt. Wart ihr beispielsweise schon mal in Palästina? Auch sehr, sehr interessant. Henrik und ich nur ganz kurz. Das sind natürlich Eindrücke, die ganz wenige Leute haben. Also all das und natürlich auch Leute, die einfach nur es in den Nachrichten mitbekommen, was in Israel so los ist. Das wollen wir hier alles hören.
Stimmt. Wir waren ja einmal kurz in Bethlehem. Ich erzähle immer, in Palästina waren wir gar nicht. Es geht gar nicht. Dreimal in Israel gewesen, gar nicht in Palästina. In Bethlehem waren wir ja. 0331 70 97 110. Das ist die Nummer. Wir haben euch in den vergangenen zwei Stunden im Soundgarden International zusammen Musik vorgespielt, die wir mitgebracht haben von einem kleinen Festival in Israel, von dem wir gerade zurück sind. Und jetzt lassen wir die Musik weg und jetzt seid ihr gefragt. Jetzt wollen wir mit euch ins Gespräch kommen. Der bekannteste Künstler aus Israel in den letzten Jahren wahrscheinlich ist Asaf Avidan. Wenn ich höre, dass der sogar in China vor ein paar tausend Leuten spielt, also der hat's echt international geschafft. Asaf Avidan mit One Day, ein Song, von dem Christoph vorhin schon sagte, dass er ihm dann ein bisschen auf die Nerven geht, weil er natürlich gut gemacht ist, aber trotzdem diese eine Refrainzeile so oft immer, geht. Ich habe Asaf Avidan, ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr war oder im vergangenen Jahr, live gesehen in der Columbia-Halle, die nur halb voll war, erstaunlicherweise. Also so groß ist er dann in Deutschland doch noch nicht. Aber ich fand's echt cool, was er da gemacht hat mit seiner Falsettstimme und so ein ganz schüchterner, zerbrechlicher Typ und so, und füllt dann aber diese ganze Halle. Also ich finde schon, dass er so originär und originell ist, dass er diesen internationalen Erfolg schon verdient hat.
Total, das ist in diesem Remix einfach so, dass das so in die Trommelfelle geklopft wird, dass es sich irgendwann sträubt. Es spannt sich, macht fest und dann springt er ab.
Asaf Avidan, ein Künstler aus Israel, und Israel ist unser Thema in diesem Blue Moon. Ein Land, zu dem eigentlich fast jeder irgendwie eine Meinung hat und wo wahrscheinlich der ein oder andere von euch auch schon mal war. Und wir laden alle von euch ein, die eine Beziehung zu Israel haben, die sich schon mal vermehrt mit diesem Land und dieser Region beschäftigt haben, eine Meinung dazu haben oder aber auch ganz konkret schon mal da waren im Urlaub oder auf einer Studienreise oder da gelebt haben oder uns jetzt gerade da hören, mit uns über Israel zu reden. Unter 0331 70 97 110. Ihr landet dann vorne bei Jonte vom Studio und prüft dann kurz, ob ihr noch nicht zu besoffen seid und das noch nicht sein. Naja, muss er ja sagen, also politische, also Ausschlusskriterien sind ja in seltenen Fällen politische, sondern so Artikulationsgründe. Da behalten wir uns dann schon vor, auszusieben.
Freisprechanlagen.
Sollen ja alle was davon haben. Und dann stellt Jonte euch durch zu uns. Heute mit Christoph Schrag, mit Henrik Schröder. Also zwei Doppelsendungen sozusagen. Den Soundgarden International haben wir zusammen moderiert zum Thema israelische Musik. Und jetzt wollen wir ein bisschen über die Politik, über die Kultur, über den Nahostkonflikt, über die Geschichte reden mit euch und auch wir beide. Ich habe den Schrag einfach nicht aus dem Studio rausbekommen. Er ist einfach da geblieben.
Ich bleib sitzen.
Und da schreiben schon ein paar Leute auf Facebook, und daran sieht man, finde ich, auch mal wieder, dass allein dieser Begriff Israel wirklich gleich für viele Leute zu gewissen Aussagen provoziert, also auf der einen oder auf der anderen Seite, weil ich hatte so geschrieben in diesem Text, also wenn ihr an Israel denkt, dann denkt ihr bestimmt nicht an richtig gute Bands oder abenteuerliche Festivals mitten in der Wüste, so wie wir das gerade erlebt haben, was wir auch nicht dachten, bevor wir das erste Mal da waren, dass es da so ein abgefahrenes Zeug gibt. So. Und dann schreibt zum Beispiel Robo uns gleich, er denke an Kriegstreiber und in Anführungszeichen, wir haben keine Atomwaffen, und natürlich an die Verfechtung der Menschenrechte, welche natürlich den Interessen Israels untergeordnet sind. sind. Bernie schreibt uns, totes Meer, Sonne satt, Klagemauer und so weiter, aber einmal Urlaub dort reicht. 0331 70 97 110, das ist die Nummer. Wir wollen mit euch über Israel, über Palästina, über diese gesamte Region ins Gespräch kommen.
Der Henrik und ich sind zu Israel ein bisschen gekommen, eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde, kann man tatsächlich sagen. Das heißt, wir hatten es eigentlich gar nicht vor, zusammen dahin zu fahren, bis uns ein Angebot erreichte, dass man an einer Journalistenreise teilnehmen konnte. Nach Israel, 10 Tage Israel in einem Konvoi von ein paar Journalisten zusammengewürfelten aus Deutschland und das Ganze geführt von einem Herrn, der früher Pfarrer war und dann irgendwann seine Leidenschaft für das Judentum entdeckt hat und vor allen Dingen auch für das Land Israel und der sozusagen finanziert von unterschiedlichen Quellen, dann die Aufgabe hatte, deutschen Journalisten nochmal dieses Land zu zeigen, über das sie dauernd sprechen.
Und da sind wir dann hauptsächlich mit, muss man sagen, eher rechten Israelis, also jetzt nicht rechtsradikalen oder so, aber schon eher patriotischen, konservativen Israelis in Kontakt gekommen, während dieser Reise, die also wirklich doch schon sehr harten, konfrontativen Kurs gefahren haben. Also ganz viele verschiedene, 8-9 Tage wurde man durchs Land gefahren, hatte da verschiedenste Termine und so. Und da dachten wir uns, Mensch, das war ja jetzt wirklich sehr, sehr spannend und total aufwühlend auch und aufregend, aber wir müssen nochmal alleine wiederkommen. Wir müssen uns diese Nummer nochmal alleine anschauen. Und bei der zweiten Reise, wir beide auf eigene Faust und mit Bus und Mietwagen und so, dann die tut ein völlig anderes Land erlebt.
Ja, einerseits wollten wir natürlich zurück, weil Tel Aviv in dieser Journalistengruppe jetzt nicht so interessant war. Da gibt es keine besonders harten Themen, die man anpacken kann. Wir hatten aber das harte Meer vermisst und den Strand und sowas. Das hätte uns schon gereicht an harten Themen in Tel Aviv. Und deswegen sind wir dahin auch nochmal zurückgefahren. Und dann haben wir aber die volle Breitseite dann doch hintenrum wieder bekommen, weil wir da eine Band getroffen haben namens The Angels, die auch schon im Soundgarden jetzt liefen. Und die also eine Art von Folk machen mit englischen Texten, wo sie aber in den Texten Stellung beziehen zu ihrer Ansicht, zu ihrem eigenen Land und die tatsächlich eine Meinung vertreten, die jetzt in Israel nicht so viel gehört wird, auch auf unserer Journalistenreise nicht sehr viel geäußert wurde, nämlich da gibt es durchaus große, große, große Kritikpunkte von ihrer Seite an der Regierung und vor allen Dingen an dem Zustand, in dem die israelische Gesellschaft sich befindet, wo alles viel zu teuer ist, wo man mit den Nachbarn nicht klarkommt, wo es soziale Unterschiede gibt, noch und nöcher, wo man dauernd gezwungen ist, in die Armee zu gehen und gegen irgendwas zu kämpfen und wo im Grunde vergessen wird, was es eigentlich heißt zu leben.
Also auf diesem zweiten Trip dann, ich hoffe die ganze Zeit, ihr seid noch nicht gelangweilt davon, dass wir kurz unsere persönliche Geschichte ausweiten, aber es ist vielleicht ganz gut zu wissen, warum wir hier zusammen sitzen und was so unsere Faszination an dem Ganzen ist. Auf dem zweiten Trip, also haben wir dann eher linke, junge Leute getroffen, kann man sagen, und das hätten wir vorher gar nicht gedacht, dass es in Israel doch so eine relativ große Gruppe von Leuten gibt, die sagt, wir können mit diesem ganzen Konflikt nichts mehr anfangen, wir sind so satt und müde davon, wir haben keinen Bock mehr auf diese Kriegsrhetorik, wir haben auch keinen Bock mehr auf diese Regierung, wir haben keine Lust mehr hier irgendwie nur die Idioten im Nahen Osten zu sein und so, wir wollen endlich genauso einen Frieden wie alle anderen Menschen auf der Welt auch und so und dachten dann, nachdem wir von dieser Reise zurückkamen und dann einige Reportagen gemacht haben über diese Band The Angels, wir können eigentlich gut nochmal hinfahren und siehe da kam also die Einladung dann zu dem Showcase Festival, was im November stattgefunden hat, wo sich also 35 Bands aus Israel einer internationalen Delegiertenschaft vorgestellt haben. Da kamen die Einladungen, haben sie gesagt, kommt doch vorbei, vielleicht ist es wieder was für euch und ihr habt Lust, wieder darüber zu berichten. Und schwupps, waren wir das dritte Mal in Israel. Und diesmal haben wir hauptsächlich Leute getroffen, die überhaupt nicht an Politik interessiert waren. Das war übrigens der allererste Israel-Trip, wo ich nicht einmal, auch nicht mal in einem Satz irgendwie über den Holocaust geredet habe oder so. Und ich weiß noch, als wir das erste Mal hingefahren sind, da machst du dir Gedanken, ey, jetzt kommst du als Deutscher nach Israel. Und wie redest du denn da? Wie verhältst du dich? Und dein Großvater, was hat der gemacht und was nicht und so. Und dieses Mal mit diesen Indie-Musikern, das war völlig Banane.
Null Thema an dieser Stelle. Ansonsten haben wir aber immer festgestellt, dass man in Israel sehr, sehr schnell zu ganz harten Themen durchkommt mit den Leuten. Also das heißt, dass jedes Gespräch, das auf der Straße irgendwie beginnt, sofort in totalen konfliktreichen Themen enden kann. Also sei es der Palästina-Konflikt oder sei es aber eben auch der Holocaust, die Erinnerung daran. Das geht also sofort. Und das ist auch das Faszinierende, was wir dann festgestellt haben. Also auch wenn wir uns bei vielen Meinungen reiben und so und sagen, boah, mega konservativ oder keine Ahnung. Das Tolle ist, du kommst mit den Leuten sofort ins Gespräch und es ist nie bla, es ist immer gleich, es geht ums Ganze im Grunde.
0331 70 97 110. Das ist die Nummer für euch zum Anrufen, zum mit uns ins Gespräch kommen. Das war so kurz von unserer Seite das, warum wir uns für dieses Land interessieren. Dreimal da waren, auch ein bisschen was über dieses Land gelesen haben. Aber es klingt trivial, aber es ist so, mit jedem Türchen, was du so aufmachst und jeder Frage, die du beantwortest, sind wieder drei andere offen. Also wenn ihr Lust habt, mit uns über Israel zu reden, weil ihr euch damit schon mal beschäftigt habt, mit diesem Land, mit dem Konflikt, mit der Kultur, weil ihr vielleicht schon mal da wart, weil ihr uns gerade in Israel hört, dann fühlt euch ganz herzlich eingeladen anzurufen. Lasst uns Erfahrungen austauschen, Meinungen austauschen, lasst uns hart diskutieren oder uns geile Tipps von super israelischen Bands geben oder so. Für all das ist Platz jetzt in dieser Sendung unter 0331 70 97 110. Uli aus Friedrichshain macht den Anfang. Hallo Uli.
Und guten Abend.
Uli, du warst schon 6-mal in Israel.
Ja, und ich bin ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, dass das okay ist für euch. Ihr versteht mich ganz gut, oder?
Wir verstehen dich gut. Du klingst so wie Christoph immer morgens.
Genau. Oder auch jetzt.
Ja. Ich war das erste Mal 2010 in Israel, wobei ich erwähnen muss, dass ich hauptsächlich in Tel Aviv unterwegs bin, weil ich der Meinung bin, Tel Aviv ist eigentlich die schönste Ecke in Israel. Und bin da habe mich eigentlich von Anfang an gleich verliebt. Ich finde, Israel ist ein tolles, offenes Land mit extrem freundlichen, offenen, herzlichen Leuten und versuche das jetzt mindestens einmal, möglichst zweimal im Jahr rüberzufahren. Ist natürlich immer eine finanzielle Sache. Gerade das, was ihr angesprochen habt, das Leben in Israel ist extrem teuer. Gerade in Tel Aviv ist es wahnsinnig teuer. Und dementsprechend kann man natürlich auch nachvollziehen, dass viele Israelis nach Berlin gezogen sind, was vielleicht auch ein Thema sein sollte. Also sind sehr, sehr viele Tel Aviver vor allen Dingen nach Berlin gezogen. Das wird hier, wenn man das so nennen kann, eine relativ große Gemeinde von Tel Avivern in Berlin gehen. Nicht nur der wirtschaftlichen Gründe wegen, auch der politischen Gründe wegen, denke ich.
Uli, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, bevor wir darauf kommen, was war denn eigentlich beim allerersten Israel-Besuch deine Motivation, dein Startschuss, dahin zu fliegen?
Das ist eine etwas ältere Geschichte. Ich habe vor vielen Jahren hier in Berlin mal zwei Tel Aviver kennengelernt. Habt ihr beim Karriereclub, ich weiß nicht, Karriereclub kennt ihr bestimmt. Bin über die gestolpert, haben uns gleich irgendwie leiden können. Dann hatten die eine Band. Die haben dann ein paar Jahre später mit ihrer Band hier in Berlin gespielt. Und so sind wir all die Jahre in Kontakt geblieben und die haben mir gesagt, ach komm doch mal rüber. Und ich habe mir gedacht, oh, ist so weit, ist so teuer.
Wie hießen die Band?
Oder damals hießen sie noch Blush and Lure, bekannt in Israel geworden sind sie Hybrid. Die haben halt nur auf Hebräisch gesungen, hatten ganz gute Hits, wo einer noch im Radio gespielt wird, sind aber Israel ist musikalisch doch ziemlich im Mainstream, sind dann aber irgendwann untergegangen.
Okay, und die hatten dich also eingeladen und gesagt, komm mal rum, und dann bist du alleine hingeflogen.
Genau, dann bin ich blöderweise auch im Sommer hingeflogen, weil im Sommer ist es dann doch arg warm. Hatte natürlich vorher Riesenangst, weil man natürlich hier gehört hat, das ist, glaube ich, das größte Problem von Israel. Wenn man Israel nur hier aus der Zeitung kennt, denkt man, oh mein Gott, an jeder Straßenecke ein Panzer, das ist im Krieg, da fliegen ständig die Granaten und dann war das überhaupt nicht so.
Das ist tatsächlich irgendwie der Eindruck, also ich hatte auch irgendwie die Bedenken, dass man da in so eine Art Krisengebiet irgendwie fährt. Also es ist wirklich ein bisschen lächerlich, wenn man sich hinterher dabei ertappt, was für Gedanken man vorher daran hatte. Ja. Aber was mich schon irgendwie ein bisschen beunruhigt hat, ganz am Anfang, das habe ich jetzt bei diesem letzten Trip gar nicht mehr so gemerkt, das war diese die Präsenz von Feuerwaffen. Weißt du? Ja klar, so, ja. Grenzkontrolle am Anfang, aber ich meine, das machen die Amerikaner auch. Ich meinte
hier am Abflug.
Abflug ist beknackt, total, gebe ich dir absolut recht, 3 Stunden da irgendwie rumstehen, um sich die Sachen...
Ich glaube, Uli meint beim Abflug in Deutschland schon.
Ja genau, ich hatte den beim ersten Mal, war ich alleinreisender Mann, höchst verdächtig und die haben mich 1 Stunde komplett auseinandergenommen.
Die deutschen Sicherheitsbehörden schon?
Nein, also ich bin damals noch El Al geflogen und El Al hat einen sehr hohen Sicherheitsstandard und die haben also wirklich den Background komplett abgeklopft, was hier für einen normalen Deutschen eigentlich...
Aber warte, Aber noch auf deutschem Boden oder dann bei der Einreise in Israel?
In Schönefeld.
Also in Schönefeld?
Im Ernst?
Ah. Naja, klar.
Wahnsinn.
Also, aber wenn man aber denkt, dass, oder bedenkt, dass sie einfach ein ganz anderes Sicherheitsbedürfnis haben, ist es im Nachhinein nachzuvollziehen. Ich fand es auch ganz okay, aber eine Stunde Auseinandernehmung war schon für jemanden, der nicht gewohnt ist, war das schon sehr hart. Wenn man aber dann dort, wenn man dort dann ein paar Mal war, ist das, wird das irgendwann normal, finde ich.
Ja, wir fanden es jetzt bei der Ausreise beim dritten Mal auch schon eigentlich ganz lustig, wenn man darauf vorbereitet ist, was passiert. Aber ich glaube, es kommt auch echt drauf an, welche Fluggesellschaft du fliegst. Also El Al, die israelische, da sind die Sicherheitsvorkehrungen, glaube ich, stärker als bei Air Berlin.
Ja, aber damals war das halt El Al noch billiger. Ich meine, die Flüge im Allgemeinen sind ja nicht wahnsinnig teuer, aber halt billiger und die achten extrem drauf. Bei Lufthansa interessiert gar keine Sau, also beim Hinreisen.
Also ich kann mich auch noch daran erinnern, was für schwitzige Hände wir hatten, als wir, also sowohl beim Hinflug als auch beim Rückflug, bei dieser ganzen Erwartung eigentlich sogar, dass man auseinandergenommen wird. Wir haben uns Sätze zurechtgelegt, wir haben uns vorher nochmal rausgesucht, wo sind wir denn dann da, in welchen Hotels kommen wir unter, was könnten die noch fragen, warum sind wir da, sollen wir wirklich sagen, dass wir Journalisten sind?
War aber auch nötig. Das ist ja dann auch passiert.
Ja, wir wurden natürlich auch gefragt, aber ich glaube, dass also diese Pirouetten, die man da im Kopf dreht, die versperren einem tatsächlich auch den Blick irgendwie darauf, dass man in ein Land fährt, in dem man auch ganz normal sich von A nach B bewegen kann, wo man einfach ganz normal einkaufen geht, wo man ganz normal in den Club geht, wo man ganz normal sein Bierchen trinkt und sich über Sachen unterhält oder auch am Strand liegt einfach oder surfen geht oder weiß der Geier.
Und genau das ist glaube ich das größte Problem von Israel, dass man, wenn man noch nie da war und davon ausgeht, was man hier liest oder was man hier hört, dass man denkt, oh mein Gott, wo komme ich da hin? Und letzten Endes ist Tel Aviv, würde ich mal sagen, nicht groß anders als Berlin im Sommer. Ich würde sogar sagen,
ist halt am Meer.
Das ist Berlin am Meer, hatten wir doch irgendwie, ne? Kreuzberg am Meer.
Aber halt, die Leute sind schon noch ein bisschen entspannter als hier. Obwohl ich das wenn Tel Aviver sehen, das genau andersrum. Tel Aviver sagen, Berlin ist entspannter, aber ich finde Tel Aviv entspannter.
Wir reden über Israel heute in diesem Blue Moon und wir laden euch dazu ein, mitzureden.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Vielleicht wart ihr schon mal da, so wie Uli. Vielleicht habt ihr einfach nur viel darüber gelesen und es ist eine Region, die euch per se interessiert. Dann meldet euch bei uns bei Christoph und Henrik im Blue Moon und redet mit uns ein bisschen über eure Meinung, über eure Erfahrung unter 0331 70 97 110. Uli, du sagtest ja, nachdem du ein bisschen was von Israel gesehen hast, bist du jetzt aber bei deinen weiteren Reisen hauptsächlich in Tel Aviv gewesen, weil für dich das schönste Fleckchen, und es ist so ein bisschen wie Berlin. Wie würdest du Tel Aviv und das ganze Feeling, den ganzen Vibe da beschreiben für jemanden, der noch nicht da war?
Boah, das ist wirklich schwer. Also ich glaube, Berlin am Strand trifft irgendwie schon am besten. Ich gehe dort extrem gern zum Fußball.
Da?
Mein Verein ist Hapoel Tel Aviv. Und das trifft es meiner Meinung nach noch ein bisschen besser. So ein leicht südländisches Flair, sehr ekstatisch, sehr herzlich, sehr offen. Also
für mich ist es irgendwie so eine Mischung aus Barcelona und Berlin, ehrlich gesagt. Und dann halt mit orientalischem Einfluss.
Und höheren Preisen.
Und viel höheren Preisen, ja.
Ich war noch nicht in Barcelona, aber das habe ich auch schon mal gehört. Ja. Man denkt hier in Berlin ist alles scheiß teuer, aber wenn man in Tel Aviv mal war, dann ist es doch irgendwie nochmal anders.
Klar. Ist so ein Mittelmeer-Ding irgendwie. Also je mehr ich da irgendwie an verschiedenen Ländern auch so bin, habe ich den Eindruck, es gibt schon was Verbindendes vom Mittelmeer. Es gibt überall so ein ähnliches Gefühl und so ein ähnliches Gefühl, das man selber auch hat, wenn man denn da ist. Ist interessant, dass du Tel Aviv jetzt so hervorhebst und dass du dich da so eingelebt hast und es irgendwie geil findest und es für dich der schönste Fleck ist. Henry und ich jedes Mal, wenn wir da sind, haben eigentlich einen kleinen Battle zu laufen. Ich will auch mal nach Tel Aviv und Henry will eigentlich aber immer nach Jerusalem, weil er sagt, da ist doch die Thematik, da ist es doch, aber wo alle zusammenleben und wo das irgendwie aus allen Nähten platzt und wo die Argumente und Meinungen aufeinandertreffen, wo eigentlich keine zwei Leute dieselbe Meinung haben und so. Wie stehst du zu, also warum bist du in Tel Aviv unterwegs und in dieser Bubble?
Kann mir sagen, weil in Jerusalem einfach die Fans von Jerusalem, mit denen möchte man oft nicht in einer Kurve stehen, nach allem, was ich gelesen habe.
Das ist extrem hardcore, ja. Was jetzt aber auch ganz gut beschreibt, ich war natürlich auch jedes Mal in Jerusalem, hab's aber irgendwie nie länger als einen Tag geschafft, weil ich finde, Jerusalem ist mir einfach zu hart. Das ist mir zu, also wenn ich dort bin, also schwierig, ist wirklich schwierig. Also Jerusalem ist natürlich eine wahnsinnig schöne Stadt. Meistens war man natürlich in der Altstadt oder drumherum. Ich war da auch mal auf dem Unigelände, ist auch wunderschön, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Leichtigkeit ist irgendwie, also die Leichtigkeit des Lebens ist in Tel Aviv größer und in Jerusalem, ich weiß nicht, da, also wie soll ich das sagen, also ich habe das Gefühl, in Jerusalem ist der Hass einfach. Da geht es einfach viel ums Hassen.
Man merkt die Konflikte, meinst du?
Also, die Konflikte sind ja in Tel Aviv auch da. Und die Leute machen sich natürlich in Tel Aviv nicht weniger einen Kopf als in Jerusalem.
Wobei aber ganz viele Leute in Israel anders sehen. Die sagen, alle, die in Tel Aviv wohnen, haben im Grunde keine Ahnung, worum es hier wirklich geht in der Auseinandersetzung, was auf dem Spiel steht in Israel. Und alle Leute, die nach Tel Aviv ziehen und sind eigentlich sowieso nur da, um Party zu machen und sich um den Rest keinen weiteren Kopf mehr zu machen. Deswegen wird es auch von vielen die Bubble genannt.
Ja, also das kann ich nachvollziehen, aber ich denke, also ich habe natürlich auch einige Leute in Tel Aviv kennengelernt. Ich würde nicht sagen, dass in Tel Aviv nur rumgerannt wird und Party gemacht wird. Also den Eindruck, den ich von den Tel Avivern habe, ist, dass sie sich genauso doll, genauso hart wie alle anderen im Kopf um ihre Situation, um die Politik, um das Leben machen, wie alle anderen. Natürlich ist jetzt was anderes, wenn man gerade rüber von Gaza wohnt und täglich mit Raketen zu leben hat, als wenn man in Tel Aviv am Strand liegen könnte oder kann und sich keinen Kopf darum machen muss, klar, aber dafür gibt es in Tel Aviv halt andere Probleme, denke ich.
Ja, die Probleme zumindest des Landes, die vielleicht das ganze Land hat, polarisieren sich da manchmal auch stärker, zeigen sich da, obwohl Jerusalem ja die Hauptstadt ist, ist Tel Aviv ja im Prinzip schon der lebendigste Teil des Landes. Also ist auch, ich glaube, ein paar Ministerien sitzen auch noch in Tel Aviv, viele Botschaften auch. Und wenn große Demonstrationen sind, dann sind die natürlich häufig auch in Tel Aviv und nicht in Jerusalem. Uli, wir machen Nachrichten und bedanken uns ganz herzlich bei dir, dass du uns eine kleine Zusammenfassung deiner 6 Israel-Reisen bisher präsentiert hast.
Okay, euch noch viel Spaß und schönen Abend noch.
Bis dann, tschüss.
Mach's gut. Ciao.
Nach den Nachrichten ruft gerne wieder an, 0331 70 97 110, bleibt für ewig diese Nummer. Ich habe es mir ja längst schon ins Handgelenk tätowiert.
Ich dachte, das brauchst du gar nicht. Die hast du da sozusagen in die Gehirn.
Ja, so als Zugehörigkeit, weißt du, weil irgendwann arbeitet man ja vielleicht mal beim anderen sein, damit man das niemals vergisst.
Wo deine Wurzeln sind, Mann?
Alter,
sehr gut, sehr gut.
Und nach den Nachrichten laden wir euch weiterhin ein, uns anzurufen, mit uns über Israel, über Palästina, über diese ganze Region zu sprechen. Sei es, dass ihr eine starke politische Meinung dazu habt oder wie der Uli, der das natürlich auch hatte, aber auch schon 6-mal da war und dort gern zum Fußball geht. Beim Fußball waren Christoph und ich ja auch. Die Geschichte erzählen wir dann vielleicht gleich nach den Nachrichten. War auch gut gewesen.
Fritz.
Blue Moon.
Die 2 Sprechstunden.
Mit Hendrik Schröder
und Christoph Schrage.
Israel wird total unterschätzt. Dieses Land bietet so viele tolle Dinge. Tel Aviv, Strand, Meer und krasses Nachtleben. Jerusalem, geschichtsträchtige, wunderbar spannende Stadt. Neben anderen tollen Städten außerdem Sonne, Wüste, Totes Meer, See Genezareth. Ich spare gerade auf eine Israel-Schulfahrt nächstes Jahr, weil mich die Reise vor 2 Jahren einfach beeindruckt und bewegt hat. Das schreibt uns Lisa über fritz.de und über unsere Facebook-Seite schreibt uns Ron. Ich denke an das ewige Opfervolk, in Anführungszeichen, welches diese Rolle sehr gern annimmt, insofern das Land kritisiert wird. Dann wird der moralische Zeigefinger erhoben und gern auch der Vorwurf des Antisemitismus erhoben. Und mit dem großen Bruder USA im Rücken hat man ja eh immer Recht und Fürsprecher. Also das Land Israel, es polarisiert die Menschen. Es gibt wenig Länder, zu denen Leute so starke Meinungen, so starke Haltungen haben. Viele sagen, die israelische Politik ist mit dafür verantwortlich, dass der Konflikt in dieser Region immer noch nicht gelöst ist. Andere sagen, Israel ist für sie eines der schönsten und spannendsten Länder der Welt. Wir behaupten beides.
Sowieso immer. Ja, aber gerade die israelische Politik ist natürlich, habe ich auch manchmal das Gefühl, wie so eine offene Wunde, wo man irgendwie auch nicht weg von lassen kann. Also wo man immer wieder dran rumpopeln muss, bis so dass sie sich gar nicht schließen kann. Und ich glaube, den Eindruck haben wahrscheinlich auch ganz, ganz viele, dass einfach so viel darüber gekocht wird, irgendwie, dass so viele daran herummachen an diesem Konflikt, dass er überhaupt gar keine Lösung finden kann. Und das ist ja auch das, was ganz viele Israelis uns erzählt haben. Sie haben überhaupt gar keinen Bock mehr, über diesen Konflikt nachzudenken, weil sie sowieso wissen, es wird sich nicht lösen in ihrer Lebenszeit.
Wir haben aber Bock, mit euch über den Konflikt zu reden und über dieses Land an sich zu reden, über unter 0331 70 97 110. Bisher in dieser Sendung, in dieser Doppelsendung, die Christoph und ich zusammen machen, weil wir beide dreimal zusammen in Israel waren, bisher hat Uli angerufen, ist so ein Anrufer für eine halbe Stunde, nicht so viel, obwohl der Uli wirklich sehr nett und sehr gesprächig war. Also fühlt euch herzlich eingeladen. Christoph und ich können auch bis Mitternacht alleine durchquatschen, problemfrei. Aber ob das radiopreisverdächtig wäre, weiß ich nicht so genau. Spannender wird es auf jeden Fall mit euch. Was denkt ihr, wenn ihr diese Region beobachtet, wenn ihr an Israel denkt? Gehört ihr sozusagen zu den Leuten, für die dieses Land tendenziell erstmal faszinierend ist, spannend ist, ganz wichtig ist? Seht ihr da eher erstmal den Konflikt? Habt ihr dazu eine klare Haltung? Wart ihr schon mal in Israel und wart ihr schon mal in Palästina? Was erlebt man da auf dieser Seite, die Christoph und ich jeweils nur kurz gesehen haben? Also spricht mit uns darüber unter 0331 70 97 110.
Ich finde es auch immer interessant, dass man ja den Konflikt vor allen Dingen von der Seite immer betrachtet, die einem selber natürlich ja emotional auch irgendwie am nächsten steht. Und da ist natürlich sind die Bilder einfach ganz wichtig, die in den Medien natürlich irgendwie auch verbreitet werden. Da ist also sozusagen auf der einen Seite entweder Israel, das kleine Land mit den ganz vielen Nachbarstaaten, die alle gegen Israel sind, die alle dafür sind, dass dieses Land am besten da gar nicht mehr weiter existiert. Alle ist jetzt überspitzt gesprochen.
Ein bisschen differenziert betrachtet.
Genau, kann man auch differenzierter betrachten, aber jetzt mal um dieses starke Bild irgendwie zu sehen. Und auf der anderen Seite steht dann genau das umgekehrte Bild, dass es auch gibt und dass man irgendwie auch rechtfertigen kann, dass Israel der große, starke Mann ist in diesem Konflikt, in diesem im Nahen Osten und im Grunde alles dominiert und alles bestimmt und dass dort ein Politikwechsel den Konflikt irgendwie ändern müsste. Das ist, finde ich, so ein Thema, wo man immer unglaublich viel argumentieren kann und wo, glaube ich, auch immer noch nicht das letzte Wort gesprochen ist.
Die allermeisten Leute so zwischen, wie alt waren die, so zwischen 20 und 35, die wir so kennengelernt haben, vor allen Dingen auf den letzten beiden Israel-Reisen, die kamen nun irgendwie meist aus einem musikalischen, künstlerischen Umfeld, kann man ja sagen. Also es waren meistens irgendwelche Musiker oder Freunde, Freundinnen von Musiker, Musikerinnen und so. Und bei denen hatte ich aber bei fast allen das Gefühl, dass die so mit dieser aktuellen Politik der Stärke oder diesen Bedrohungsszenarien, die es da tatsächlich gibt, zum Beispiel aus dem Iran, die aber natürlich in gewisser Weise auch benutzt werden von führenden Politikern in Israel, dass sie damit so überhaupt gar nichts mehr anfangen konnten. Und trotzdem hat Netanyahu, so der konservative Regierungschef, die Wahlen ja wieder gewonnen. Ich dachte irgendwie, Mensch, ist das jetzt nur so ein kleiner Ausschnitt, den wir da sehen? Oder wenn auch in Israel so viele Leute wirklich keinen Bock mehr haben auf diesen ewigen Konflikt, dann müsste man ja irgendwann mit so einer neuen Generation mal dahin kommen, dass man da auch mal, weißt du, die Uhren auf Null stellt und da mal an einer ernsthaften Lösung arbeitet.
Also ich habe das Gefühl, die sind alle sowieso komplett ratlos. Also alle, die irgendwie ein bisschen links eingestellt sind, sind frustriert, sind ratlos darüber, was ihre Mitbürger dann immer so an der Wahlurne anstellen und immer wieder dieselbe Politik bestätigen, die in der Meinung zumindest der Linken und der jungen Leute überhaupt Israel erst an diesem Punkt geführt hat, von dem es dann mal wegkommen muss. Deswegen gab es ja auch vor ein paar Jahren die Demonstrationen auf dem Rothschild Boulevard, die ja eigentlich erst damit losgingen, dass sich eine Studentin beschwert hat, sie kann überhaupt gar nicht mehr ihre Miete bezahlen und sie campiert jetzt einfach hier mitten auf der Straße.
Echt, das war der Anfang?
Das war der Anlass dazu.
Ja, das heißt, dass diese ganze Occupy-Bewegung fing da auf dem Rothschild Boulevard an?
Nee. Im Grunde auf dem Rothschild Boulevard, das ist nicht die Occupy-Bewegung, die sich dann um die ganze Welt gespült hat, sondern das heißt, Israel hat sich ein Beispiel genommen oder diese Demonstrantin ein Beispiel genommen an der Art und Weise, wie Plätze behandelt wurden in Ägypten. Ja, also, dass man einfach da hingeht und dann demonstriert und sie hat gesagt, so, ich trage das jetzt auf die Straße und ich mache das jetzt hier. Aber da ging es im Grunde um soziale Probleme. Also, das heißt, man kann sich die Mieten nicht mehr leisten und es geht einfach immer weiter und niemand nimmt sich dieser Geschichte an, der sozialen Konflikte, weil es immer das größere Problem gibt und weil man sozusagen vor dem Nahostkonflikt alles rechtfertigen kann.
Auf der anderen Seite finde ich es jetzt als Besucher und Ausländer in diesem Land sehr schwierig zu beurteilen, wie groß die Bedrohungslage tatsächlich ist. Denn jetzt so zu tun, als gäbe es gar keine Bedrohung, ja, als sei das irgendwie alles nur Israel gemacht und als würden sie das nur aufbauen, um ihre innenpolitischen Probleme kleiner zu machen, das stimmt ja auch nicht. Denn du hast es eingangs so ein bisschen sehr lapidar formuliert, aber natürlich ist Israel auch umgeben von Staaten, die ja mehr oder weniger positiv diesem Land gegenüberstehen. Also es sind in den seltensten Fällen irgendwie normale Verhältnisse, die so über die Jahre vielleicht so wie so ein deutsch-französisches oder deutsch-britisches Verhältnis oder so, was seine Konflikte und seine Kriege hatte, die aber über Jahre und Jahrzehnte dann irgendwann auch wieder zusammengewachsen sind, wo es so eine Vertrauensebene gibt und so. Das gibt es ja in dieser Region ja gar nicht. Das ist ja alles von ganz, ganz fragil und so wirklich auch von starken Schwankungen betroffen und so. Also jetzt zu sagen, so, Israel rüstet jetzt einfach mal alles ab und zeigt guten Willen, dass da niemand bereit ist, so weit zu gehen, das kann ich schon auch verstehen.
Da ist natürlich interessant jetzt die Frage an euch, mal zu hören. Wo steht ihr eigentlich auf dieser Konfliktreichen Seite? Ja, naja, klar. Es ist ja interessant jetzt dann mal die dritte Meinung reinzukriegen. Also wo steht ihr denn da bei dem Konflikt? Interessiert euch der Konflikt überhaupt noch? Ist das was für euch oder sagt ihr, okay, ich habe hier meine Seite schon gefunden?
Eure Meinung jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Vom der Probleminsel Sylt ruft uns Matze an. Hallo Matze.
Ja, moin, grüße euch.
Moin. Ich wollte eigentlich irgendeinen Gag mit Problembezirk machen und dachte dann, so einen richtigen Bezirk gibt's ja auf Sylt gar nicht.
Das letzte Problem, was ich von Sylt gehört habe, ist, dass es doch durch Xaver schwer angenagt wurde, oder?
Xaver hat da gut was mitgerissen. Ne?
Ja. Und dass die Sylter eigentlich gar nicht mehr auf Sylt wohnen können, weil die Immobilienpreise viel zu teuer sind.
Das ist richtig, wenn du es so siehst, ich komme aus Berlin-Moabit, insofern habe ich wahrscheinlich dann auch einen Sylter verdrängt, gentrifiziert sozusagen.
Was machst du auf Sylt, Matze?
Ich arbeite da in einer Modefirma. Aber wie auch immer, das ist glaube ich jetzt nicht das Thema. Das
Nö, Sylter Modefirma finde ich jetzt irgendwie auch gerade
nur interessiert an unseren Anrufen, aber ich sehe schon, Matze. Lass uns lieber aufs Thema kommen.
Hard Talk.
Ja, also will nur sagen, ich finde Israel auch ein schönes und spannendes Land. Und ich war so vor 10 Jahren ungefähr mal da für 3 Wochen und fand es auch sehr spannend und schön. Also ist auch ein Land der Widersprüche. Und ich muss sagen, früher war ich sehr auf Seiten der Israelis. Ne? Also einfach, weil es ging in Medien immer hin und her, die verschiedenen Anschläge, also Aktionen, sag ich mal, und Reaktionen dann der Israelis. Und ich dachte immer, Mensch, die Israelis versuchen wenigstens Zivilisten zu schonen. Und die, also zur damaligen Zeit, ich verfolge das schon ein paar Jahre, war es eben so, dass die Palästinenser da auf die, also sag ich mal, sehr gezielt auf die Zivilisten gegangen
sind. Zur Zeit der Intifada meinst du? Also wo ja, viele Anschläge auf Übungen.
Ja, Nahverkehrsbusse und Zivilisten. Also wo ich immer gesagt habe, Mensch, also es ist an sich ein legitimer Widerstandskampf, wenn man jetzt gegen Militärziele vorgeht. Ne? Wie auch immer, mit welcher Waffe auch immer. Aber wenn man auf Zivilisten geht, wie auch immer. Damals war ich auf jeden Fall abgedacht, Mensch, also die Palästinenser gehen auf Zivilisten, das ist nicht zu tolerieren, wie auch immer, ist halt Terrorismus und kein Krieg. Aber inzwischen muss ich auch sagen, die Israelis tun auch nicht viel für die Versöhnung. Also wenn man sich jetzt diese ganzen Siedlungspläne anschaut und wie die Sippenhaftung betreiben, also dann ist einer, der macht einen Anschlag und dann wird es aus der Familie niedergerissen. Das ist auch nicht okay. Aber wie gesagt, meine Grundthese ist an sich, jetzt nach jahrelanger Beobachtung dieses Konfliktes, es wird nicht zur Ruhe kommen, weil die einfach beide, also sowohl die Juden als auch die Moslems, handeln im Prinzip, wenn man so will, nach dem Alten Testament. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und die bewegen sich da einfach im Teufelskreis. Also es wird nie aufhören, wenn man jetzt mal den Bogen, also an sich die Christen sind halt auf Versöhnung auch bedacht. Oder wenn man jetzt auf Nelson Mandela auch mal schaut, der jetzt ja auch vor kurzem das Thema, sag ich mal, verstorben ist. Hm. Das war halt das Wichtige, auch der war für die Versöhnung. Also, dass man einfach mal das Gestern abschließt und sagt, Mensch, wir starten zusammen eine neue Zukunft.
Ich glaube, dass man in allen Religionen dieses versöhnende Element finden kann, wenn man das möchte.
Ja, das ist richtig. Aber zur aktuellen Zeit, also vielleicht ist auch das Hauptproblem, dass da im Nahen Osten halt Politik und Religion nicht konsequent getrennt sind, wie es bei uns ist. Und ja, also wie gesagt, die Versöhnung und eben Trennung von Politik und Religion, die haben die halt noch vor sich. Und solange die das nicht bewerkstelligt kriegen, wird es da auch einen Frieden geben. Also an sich bin ich Optimist, aber für die Region da unten glaube ich nicht, dass ich das zu meinen Lebzeiten noch...
Also ich finde, dieses Ding wird vor allen Dingen deutlich, wenn man durch Jerusalem läuft und wenn man sich überlegt, dass der Status von Jerusalem ja einer der wesentlichen Punkte beim gesamten Friedensprozess ist. Also Israel ist nach wie vor der Meinung, dass Gesamt-Jerusalem zu Israel gehört und für die Seite der Palästinenser ist Ost-Jerusalem mit seinen Heiligtümern natürlich auch völlig unverzichtbar. Und da kommt man jetzt schon so als säkularer Bürger dieses Landes da so als Besucher auf die Idee und denken, Mensch, wenn sie die Religion nicht hätten, alle beide, dann wäre das vielleicht gar nicht so schwer. Dann könnte man sagen, so, ihr kriegt hier die 25 Häuser und wir die 25 und dazwischen machen wir eine Gartenpforte und dann hat sich das auch. Aber wenn natürlich beide Religionen auf dieselben Objekte ihren Anspruch erheben und das auch beide biblisch oder wie auch immer mit heiligen Schriften vermeintlich belegen, dann wird es natürlich, Matze, da hast du recht, ganz, ganz schwer. Ich weiß auch gar nicht, wie man das mit dem Status von Jerusalem überhaupt lösen soll.
Ich könnte mir
die höchsten Heiligtümer von beiden Religionen liegen wirklich Tür an Tür. Ne?
Also Tür an Tür ist sogar ein bisschen untertrieben. Es ist quasi auf demselben Boden. Also es ist dasselbe Ding, das sie verehren. Das sieht man an der Grabeskirche ganz toll, wo ja sozusagen die Christen sich auch alle nicht grün sind und unfassbar viele Konfessionen, mehr als ich überhaupt wusste, dass sie existieren, sich um dasselbe Gebäude prügeln und tatsächlich auch fast manchmal prügeln.
Obwohl das kleinste Problem ist.
Natürlich, ja. Aber da sieht man es schon, innerhalb des Christentums gibt es sozusagen auch überhaupt null Möglichkeit der Einigung, was jetzt diese Grabeskirche angeht. Und wenn man sich das dann überlegt, auf Gesamt-Jerusalem hochpotenziert, wenn da noch mehrere Religionen noch mit ins Spiel kommen, wie schwierig die ganze Geschichte ist. Aber ich habe manchmal den Eindruck, das hat mit Religion beim Israel- und Nahostkonflikt gar nicht in der ersten Linie irgendwie was zu tun, sondern da geht es knallhart um Landverteilungskämpfe und einfach darum, wer hat in Zukunft sozusagen die führende Hand? Und zwar politisch. Sind das eben die Mächte aus der Regierung Israels und die Kräfte eben aus Israel? Oder sind das andere Kräfte, die momentan Palästina dominieren?
Ich weiß nicht. Also ist aber eigentlich nicht wegzudenken, denn Israel ist ein jüdischer Staat, wenn auch nicht nur Juden einen israelischen Pass haben. Und ein zukünftiges Palästina wäre auch ein muslimischer Staat.
Ja.
Was denkst du dazu?
Das Problem mit der Demografie auch, ne? Also davor haben die Israelis halt auch Angst. Ne? Also wenn die da wirklich eine Demokratie einführen, halt die Frage, wer dann regiert in Zukunft? Ne? Oder ist eigentlich keine Frage.
Eine Frage halt. Wenn sie wo die Demokratie einführen?
Wenn sie in Israel die Demokratie einführen würden und die Araber volles Stimmrecht hätten, ist es durch die Demografie an sich nur eine Frage der Zeit, dass halt die Juden in ihrem eigenen Staat, sage ich mal, halt nicht die Regierung stellen würden.
Eine Minderheit. Also du meinst, wenn man Israel und Palästina, also das, was jetzt sozusagen Palästina ist oder besetzte Gebiete, Westjordanland, wenn man das alles zusammenlegt zu einem großen Staat und da dann sagt, okay, jetzt kann hier jeder stimmen, wie er Bock hat, dass dann irgendwann Leute arabischer Herkunft die Überzahl, die Mehrzahl bilden.
Ja, na klar. Mhm. Ist halt die Sache. Mhm. Aber ist halt die Frage, in welchen Grenzen dieses Land in Zukunft dastehen wird.
Ne? Zwei-Staaten-Lösung ist ja das, was überhaupt, das finde ich auch das Absurde, jeder weiß, es kann nur auf eine Zwei-Staaten-Lösung rauslaufen, aber irgendwie kommt es nicht dazu. Weil genau diese, und ich habe auch manchmal das Gefühl, so wie du meintest, dass es um Jerusalem vor allen Dingen geht, es geht sozusagen um ganz kleine Ecken. Also es geht irgendwie darum, also an den immer selben neuralgischen Punkten, dass man sich da nicht einig wird, dass im Grunde alle an derselben Lösung arbeiten, basierend manchmal auf Plänen von Amerikanern oder dann mischen sie euch die Europäer wieder ein und versuchen eine Einigung, aber es geht im Grunde immer dazu, darum, nur die Grenzen festzulegen und die Vorbedingungen natürlich irgendwie geregelt zu bekommen.
Sag mal, Israel schafft ja schon Tatsachen, also durch die Grenzanlagen, die aufbauen und die Siedlungen und jetzt werden neue Wohnungen gebaut und so weiter, ein Riegel um Jerusalem rum und also das sind ja auch alles, wie gesagt, die schaffen halt Tatsachen.
Ne? Ja, das macht das Ganze nicht einfacher. Also, aber was dazu kommt, ist ja auch, dass es auf palästinensischer Seite, so wie ich das sehe, gar nicht den einen Verhandlungspartner gibt, der jetzt für so etwas wie ein palästinensisches Volk sprechen könnte. Also wenn es da jetzt wenigstens, wenn das wenigstens zwei ungefähr gleich stark oder gleich legitimierte Verhandlungspartner wären, aber mit der Hamas, die den Gazastreifen regiert, redet die israelische Regierung nicht, vielleicht auch aus guten Gründen, weil es gibt auch Leute, die sagen, auch die Hamas ist ja noch viel mehr als eine Terrororganisation. Ich persönlich bin da jetzt nicht so überzeugt von, mit der Fatah, die das Westjordanland regiert, mit denen redet man, aber auch die haben nicht den Riesenrückhalt in der Bevölkerung. Also da fängt, ja, es fängt im Prinzip ja, schon vorher an. Also es fängt schon an, wer redet überhaupt, warum, mit wem, bevor man überhaupt sich klar darüber wird, worüber man redet.
Ja, ja klar, wie gesagt, man braucht einen Ansprechpartner. Wie gesagt, der Arafat ist leider nicht mehr da. Der hat wirklich für alles Palästinenser gesprochen, war von allen Seiten anerkannt. Ja, gut, das kann man ganz herzen. Aber wie dem auch sei, sonst, ja.
Verbindest du denn noch andere Eindrücke mit Israel eigentlich, jetzt mal abgesehen vom Konflikt?
Ja, also wie gesagt, landschaftlich und von den Menschen her, also wirklich ein tolles Land. Hab da einige schöne Ecken gesehen, waren wir auch schön auf der Festung Masada oben, ja auch legendär. Und haben auch einige schöne Zeit mit Drusen verbracht. Also es sind auch ist eine besondere arabische Religionsgemeinschaft. Es sind die einzigen Araber, die auch in der israelischen Armee ihren Dienst tun. Also ein ganz witziges Völkchen.
Wo war das?
Das war ja in der Nähe von Tel Aviv. Ne? Und Kibbutz und so weiter hatten wir auch besucht, aber mit diesen Drusen war ganz witzig, aber auch ein bisschen einflößend, weil die halt... Wie verrückt Auto fahren, weil die halt, es gibt immer gleich viel Drusen auf der Welt, wenn irgendwo einer stirbt, wird ein anderer geboren und darum waren die relativ lebensmüde, sag ich mal.
Es gibt so großartige Dinge, die ich habe, wo ich den Eindruck habe, die kann man nur in Israel erleben, also so viele unterschiedliche Leute auf einem Flecken, also von Drusen irgendwo sonst mal gehört zu haben, ich weiß nicht, also es begegnet einem dort und dann auch die geilen Legenden immer dazu, wo irgendwo einer stirbt, da wird auch wieder einer geboren. Ja. Also diese ganzen...
Und deswegen fahren die so voll. Ich habe das Gefühl, in Spanien zum Beispiel ist das auch so. Die Spanier gehen auch davon aus.
Wahrscheinlich.
Übrigens, Wikipedia sagt, Drusen in Israel, die israelischen Drusen leben in 18 Dörfern zwischen Akon im Westen und Safed im Osten sowie in 4 Dörfern auf den von Israel annektierten Golanhöhen. Die größte drusische Ansiedlung in Israel ist Daliat al-Kamel mit über 10.000 drusischen Einwohnern. Drusen in Israel verhalten sich als israelische Staatsbürger gegenüber der israelischen Regierung loyal und leisten Militärdienst in der israelischen Armee. Die Drusen wurden in Israel 1957 als eigenständige Religionsgemeinschaft anerkannt.
Powered by Wikipedia.
Ja, also wie gesagt, eine sympathische Religionsgemeinschaft, kann man sagen. Und eine Sache noch zu Israel, glaube ich, die auch ganz interessant ist. Da müssen alle zur Armee, Frauen und Männer, also wirklich Gleichberechtigung, aber nicht ganz, weil Frauen 2 Jahre und Männer für 3 Jahre zur Armee. Mhm. Auch sind die israelischen Frauen auch sehr heiß und durchtrainiert.
obwohl wir jetzt auch Leute, wir haben auch Leute jetzt kennengelernt in Israel, weil wir die sich auch ein bisschen rausgequatscht haben. Also wo wir immer dachten, das geht gar nicht bei der Israel, also die Bedrohungslage in diesem Land ist tatsächlich oder gefühlt so stark, dass alle, wie du sagst, Matze, 2 oder 3 Jahre hin müssen. Aber man hat doch, wenn man so ein bisschen mental gestört, also auf irre im landläufigen Sinne macht, doch die Chance, da auch nicht mitzumachen oder ersatzweise was anderes zu machen, was mir vorher auch gar nicht so klar war.
Also eine Art Zivildienst haben die auch zur Not,
ja? Nee, nicht Zivildienst, aber die werden dann irgendwie einfach aus dem Militärdienst entfernt, weil es einfach keinen Sinn hat. Also ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, wer das war, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir uns mit jemandem unterhalten haben, der sozusagen so eingeschätzt wurde, dass er komplett unfähig ist, diesen Militärdienst abzuleisten.
Ja. Man kriegt so Punkte, also man wird bewertet nach Punkten. 100 Punkte ist das Größte, glaube ich, aber 100 Punkte hat niemand. Wurde mir erzählt. Also gibt es nicht
mal Tigerforce.
Nicht mal hier kann Sylvester Stallone, egal wer kommt, so 100 Punkte kriegt keiner. Geht nicht. Und wenn du aber unter 21 bist oder irgendwie sowas punkten, dann ist es so eingestuft, dass du so wenig Mehrwert hast für die Armee, dass sie dich auch nicht noch durchschleppen wollen.
Ja.
Matze, vielen Dank für den Anruf.
Klar, ja, vielen Dank.
Jo.
Schönen Abend.
Tschüssi.
Ich höre weiter zu. Danke.
Ciao, danke. Ciao. Ja, dann muss Matze erstmal nur uns beiden zuhören. Hätte ich ja nicht gedacht, Christoph, dass unsere Idee, hier ein gemeinsames Israel Blue Moon zu machen, gleich so ein Riesenerfolg wird mit Matze und Uli.
Wir quatschen die einfach weg, die Leute, glaube ich. Also man muss vielleicht auch mal die Lücken lassen, nochmal wieder Fragen zu stellen. Fragen zu stellen vielleicht, ist jetzt natürlich so, wenn man noch nie in Israel gewesen ist, was soll man davon Eindrücken erzählen aus Israel? Aber wir haben ja jetzt gerade schon auch über Dinge gesprochen, mit denen man ja hier quasi belästigt wird, einfach nur, wenn man eine Zeitung aufschlägt. Das heißt Israel-Konflikt. Auf welcher Seite steht ihr? Wir haben ja schon so ein bisschen skizziert, wo man so ungefähr verortet werden kann. Wo seht ihr euch da selber? Also man kann es ja auch ganz billo machen, dass man einfach sagt, ich halte zu der Seite oder zu der anderen Seite. Ich finde, da ist das Pendel irgendwie zu weit drüben oder da ist es zu weit drüben. Also wo verortet ihr euch selber in dem Nahostkonflikt und was erwartet ihr euch eigentlich? Seid ihr möglicherweise auch so ja schon desillusioniert, wie viele junge Israelis, die wir getroffen haben, die sagen, glaube ich nicht, dass das noch in meiner Lebenszeit, also mit 20 Jahren, dass ich das noch erlebe, dass das gelöst wird. Wie seht ihr das? Und wenn ihr natürlich schon mal da wart, was sind eure Eindrücke?
Wollte ich gerade sagen, also jetzt sagst du ja, man kann ja auch anrufen, wenn man einfach eine politische Haltung oder eine politische Meinung dazu hat. Man kommt ja auch schwer, wenn man so ein bisschen politisch interessiert ist, darum herum diesen Konflikt zumindest latent so ein bisschen im Auge zu halten. Aber ich würde jetzt das auch nicht ausschließen und das würde mich auch sehr freuen, aber auf der anderen Seite fände ich es schon auch schön, wenn man auch mit Leuten ins Gespräch kommt, die auch schon mal da waren. Also auch, also weil du das jetzt so sagst.
Auch uns beides.
Auch und beides. Mhm. Also das wäre mir schon wichtig, dass auch und beides geht. Mhm. Unter 0331 70 97 110. Was machen wir jetzt? Wollen wir ein Stückchen Musik spielen? Musik, oder wolltest du noch ein bisschen was erzählen?
Baumeln? Nö, lass mal Musik. Was ist das denn?
Das sind die Tiny Fingers,
geil.
Eine Band, die auch jüngst im November beim Israelis Showcase Festival gespielt hat, eine Instrumentalband.
Mann, sind die krass.
Die wirklich so einen krass massiven Derben-Sound machen, nur zu viert. Ja, mit Synthesizer, mit Bass, Gitarre und Schlagzeug. Schlagzeuger ganz vorne, so als Leader dieser Band. Es überträgt sich leider auf Albumlänge nicht ganz so, weil eben einfach dieses massive Live-Element, dass sich das so richtig wegbläst, auf Platte einfach verloren geht. Wollt ihr noch was sagen?
Ich wollte sagen, ich habe das bis auf die Terrasse rausgehört. Ich habe mich draußen unterhalten, als sie gespielt haben und fand es aber draußen so geil, dass ich, glaube ich, beim Gespräch dauernd mit dem Kopf genickt habe.
Ich habe mich in die dritte Reihe gestellt und mich so wegblasen lassen und dachte, boah, ey. Die haben auch schon in Deutschland gespielt auf so diversen
Stunden. Die haben gerade in Berlin aufgenommen übrigens. Im Juli haben die in Berlin in irgendeinem Studio produziert.
Die Tiny Fingers.
Die Tiny Fingers. Mega geil. Ich muss mit diesem Sound, muss ich daran denken. Die haben wir ja tatsächlich live gesehen auf diesem Israel Music Showcase Festival. Das heißt, ich habe sie live gehört auf der Terrasse in Jerusalem und habe es mir da gut gehen lassen. Ich muss bei diesem Sound daran denken, dass da ja auch ein russischer Delegierter mit dabei war. Der sah aus, wie sah der denn aus? Der hatte eine Lederjacke an, dann hatte der so einen alten 80er Jahre Mackie, hat man glaube ich gesagt, zu der Frisur, ne?
Ja, so eine Mischung aus Proll, Supermarkt, Punker und irgendwie edel 80er genau. New Wave Typ.
So enge gebleichte Hosen und so und so ein Punker. Ja, richtig geiler Typ. Und der hat am Ende bei dieser Feedback-Runde gesagt zum Showcase-Festival, wo dann die Veranstalter wissen wollten, wie fanden wir es denn eigentlich, was können sie besser machen? Der hat gesagt, there was no rock. I need more rock. I cannot listen to this kind of music. I want rock music. Und das war wahrscheinlich das Einzige, wo er gesagt hat, yes, endlich steht mal eine richtig geile Band auf der Bühne.
Er war aber auch geil, weil die Veranstalter uns nachher fragten, ob wir finden, dass mehr Bands auftreten sollten, die Hebräisch singen, weil dann nur Bands aufgetreten sind, die Englisch gesungen haben. Und viele dann sagten, ja, aber auf Englisch und so. Und wir wollen ja schon die Bands verkaufen in unseren Ländern. Und das ist schon ganz gut, dass viele auf Englisch singen. Und er dann sagte, wisst ihr was, und ich zitiere ihn jetzt, wisst ihr was, die Russen können eh keine Fremdsprachen. Ob da eine Englischsprache oder eine Hebräischsprache sind, ist völlig egal für mein Festival.
Aber wie geil ist das denn? Der hat auch die Ärzte gebucht oder wollte sie zumindest buchen, hat mir dann das Desaster davon erzählt, dass sie nicht gekommen sind. Also, oder dass sie dann ganz knapp vorher erst wieder abgesagt haben oder so. Und bei dem haben türkische Bands gespielt, wo er den, das war aber ein anderer, glaube ich, aber egal, weil er verboten hat, irgendwie auf Englisch zu singen, die Texte zu übersetzen auf Englisch, sondern sie sollten gefälligst irgendwie auf Türkisch singen. Also wahnsinnig geiler Typ.
Christoph und ich waren zusammen in Israel, das dritte Mal, 4 Tage auf einem Showcase-Festival, haben viel Musik mitgebracht, die habt ihr in den 2 Stunden Soundgarden International heute gehört und wir haben viele Menschen gesprochen, wieder viele Meinungen gesammelt, viele Eindrücke aus Israel und wir möchten sie abgleichen mit euren in dieser Sendung.
Fritz. Blue Moon. Die 2 Sprechstunden.
mit Christoph Schröder
und Hendrik Schrag.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Israel, Palästina, der Nahostkonflikt, eure Haltung, eure Meinung zu dem Ganzen und so ihr schon da wart in Israel und oder Palästina, eure Erfahrungen von dort. Das soll das Thema dieser Sendung sein. Noch bis Mitternacht. Ihr könnt anrufen unter 0331 70 97 110 und wir rufen euch dann zurück. Und ob ihr einfach mal erzählen wollt, wie eure Israel-Reise wart, ob ihr eine klare politische Haltung dazu habt, macht das gerne. Wir möchten gerne dieses Land, diese Region in den Mittelpunkt dieser Sendung stellen und dazu haben wir noch eine Stunde Zeit. Jetzt am Telefon zum Beispiel Erik 21 aus Senftenberg. Hallo Erik.
Schönen guten Abend.
Erik, warst du schon mal da in der Region?
Ich war letztes Jahr im November in Israel.
Erzähl, wo, warum, wie war's?
Eine Woche in Tel Aviv. Ich muss dazu sagen, ich war in den Jahren davor schon in vielen verschiedenen Ländern. War auf Kuba gewesen, Amerika und so. Und mein Onkel wollte eigentlich schon mal lange nach Israel. Und ich war eigentlich immer dagegen, weil ich habe es mir eigentlich nicht vorstellen können, dass es so schön wird. Aber im Endeffekt ist es die beste Reise gewesen, wo ich je war, muss ich sagen.
Warum hast du dich am Anfang gewehrt?
Ja, ich ganz doof gesagt, dachte ich so, die leben in Lehmhütten und keine Ahnung, da ist nichts los. Und dachte, da ist nur, weiß ich nicht, gar nichts.
Und dann hast du Tel Aviv gesehen.
Genau. Und Tel Aviv ist ja eigentlich einfach eine wunderschöne Stadt, wie eine ganz normale europäische. Also es war echt super.
Aber ich weiß, das hatte, wir hatten das vorhin erzählt, der vorhin anrief, meinte auch schon, Tel Aviv wäre eine schöne Stadt. Also eine schöne Stadt ist jetzt,
geile
also
Stadt.
Ist vielleicht eine besondere Stadt, oder? Aber dass ihr die alle so schön findet.
Naja, Strand.
Christoph findet sie ja auch so schön.
Na, schön würde ich jetzt sagen nicht, sie ist halt so geil abgerockt.
Ja, der Strand ist auf jeden Fall schön.
Ja, der Strand ist super.
Es ist halt immer die Frage, mit welchen Erwartungen man daran geht, ne? Also wie gesagt, ich
bin wenn du Lehmhütten denkst, dann ist natürlich Tel Aviv ein bisschen eine Überraschung.
Ja. Eben. Nee. Ja, wie gesagt, ich war letztes Jahr im November da, habe diesen Konflikt dann sozusagen relativ am eigenen Leib mitbekommen. Das war nämlich in dieser Zeit, wo die Israelis damals den Machthaber oder was das war von den Palästinensern umgebracht haben und vor Israel dann Raketen eingeschlagen sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt.
Naja, also es war einer der führenden Hamas-Vertreter, oder?
Ja, kann sein. Weiß ich nicht mehr genau. So in etwa. Genau. Ja, und da war ich jedenfalls zu der Zeit da, hab halt Luftalarm mitbekommen und sowas.
Genau, und da flogen nämlich, da waren wir gerade eine Woche wieder zurück oder so von unserem Trip in diesem Jahr. Und dann flogen die Qassam-Raketen wieder rüber, Israel flog Luftangriffe und so und für ein, zwei Wochen verschärfte sich das Ganze auf einmal wieder so fast auf Kriegsniveau.
Und das erste Mal tatsächlich auch Tel Aviv so leicht in Nervosität. Da kann ich mich auch dran erinnern.
Da war schon alles in Alarmbereitschaft.
Und wie hast du das erlebt, Erik? Wie war das?
Also den ersten Luftalarm, wo die erste Rakete ankam, war ich im Hotelzimmer. Ich kannte das ja sozusagen gar nicht. Ich bin, wie gesagt, 21 Jahre jung. Keine Ahnung, was ein Luftalarm ist. Mein Onkel hat mich dann halt verdutzt angeguckt und ich habe gefragt, was da los ist. Er wollte es mir am Anfang gar nicht sagen. Irgendwann hat er gesagt, dass es Luftalarm ist. Und kurz darauf, dass ich 3 Sekunden später, hat man schon die Explosion gehört. Aber ich hatte jetzt keine Angst oder sowas. Das war einfach mal eine Erfahrung wert sozusagen. Weiß ich nicht, wie man das jetzt sagen soll.
Aber seid ihr dann in den Bunker gerannt?
Beim ersten Mal nicht, nee, beim zweiten Mal waren wir auf offener Straße, es war eigentlich mitten am Tag und waren ganz normal einkaufen in der Stadt. Und von jetzt auf gleich war eigentlich die komplette Stadt leer und dann wurden wir auch in so ein Geschäft reingezogen und dann mit dem Keil runter. Und nach 20 Sekunden war es auch schon wieder vorbei und dann war die Stadt wieder voll.
Und hattest du da Bammel?
Etwas. Aber ich hatte jetzt irgendwie nie Angst um mein Leben, irgendwie, muss ich sagen.
Und hattest du das Gefühl, das liegt einfach daran, dass du das sowieso selber nicht für möglich gehalten hast oder weil dir die Umgebung das so vorgelebt hat irgendwie? Also wie waren die Israelis drauf, ist die Frage eigentlich.
Ja, beides. Ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwer mich treffen müsste oder treffen wird. Ist ja auch eine Riesenstadt, ne?
Haben diese Erfahrungen denn so deinen Blick auf den ganzen Konflikt geschärft?
Ich kann dazu eigentlich relativ wenig sagen. Ich bin da jetzt auf keiner Seite, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, die Israelis tun nicht wirklich viel dafür, dass es besser wird, aber die Palästina auch nicht. Also es ist, teilweise leben sie ruhig zusammen, aber es gibt halt auch Städte oder Orte, wo es nicht so ist. In Palästina drüben war ich auch gewesen, wo wir in Bethlehem waren. Das ist natürlich schon ein bisschen anders dann als in Israel direkt. die leben schon ein bisschen schlechter.
Und ich finde auch, wenn man mal sieht, diese Grenzkontrollen, wenn man dann von Bethlehem zurückfährt, ich glaube, rein ging noch, ne? Also ja. Zurück, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Erik, aber wir waren da in so einem Konvoi mit anderen Journalisten und alle hatten irgendwie EU-Pässe, das war alles gar kein Problem. Aber wenn du dir ansiehst, wie so arabische, palästinensische Familien da teilweise behandelt wurden, die ja aus welchen Gründen auch immer hin und her fahren durften, vielleicht israelische Pässe hatten oder so, aber die da also wirklich so auseinandergenommen wurden teilweise, wenn man das täglich erlebt, kann ich mir schon vorstellen, dass man da jetzt auch nicht so meditativ rausgeht jeden Tag.
Genau. Also ich habe eigentlich viel mitbekommen, dass viele Palästinenser rübergegangen sind zum Arbeiten nach Israel und dann halt, das war gerade Schichtwechsel sozusagen, oder die sind dann halt wieder nach Hause gegangen abends und da sind wir gerade rübergegangen. Ja, rüber zu, nach Palästina war es eigentlich relativ leicht und zurück zu, haben wir dann Wohnwald kontrolliert, aber ich habe jetzt nicht mitbekommen, wie andere da behandelt werden, um ehrlich zu sein.
Also ich glaube, diesen Grenzübergang, den haben wir damals in der Journalistengruppe erlebt und der diente, glaube ich, eigentlich dazu, zu demonstrieren, wie leicht das ist, dass man ja eigentlich ganz normal rüberkommt. Aber ich weiß auch, dass wir da mit gemischten Gefühlen rausgegangen sind, weil wir irgendwie dachten, naja, ist ja klar, wir haben einen europäischen Pass, aber wie ist das, wenn man eben keinen hat, sondern wenn man eben arabischer Mitbürger ist und auf der palästinensischen Seite
und da,
lebt.
Und da war vor oder hinter uns ein Auto mit irgendeiner arabischen Familie drin und hier stehen diese blutjungen Grenzer mit gezückten Maschinengewehren, gut, an diesen Anblick gewöhnt man sich auch irgendwann, das ist da halt so, aber da musste diese ganze Familie raus da und so und das war nicht so ein, könnten Sie vielleicht mal bitte aussteigen, sondern das war schon, ich kann das nicht beurteilen, ob wir nicht gleich sagen, dass das Schikane war oder Absicht war, vielleicht einfach nur eine besonders strenge Kontrolle, aber wenn man sich vorstellt, dass das zum Alltag gehört und dass du aufgrund deiner Herkunft, deines Ausweises oder was auch immer, einfach jedes Mal, wenn du diese Linien so irgendwie kreuzen möchtest, so kontrolliert wird, ja, wirst das kann vielleicht temporär dann den Frieden sichern und die Anschläge sind ja auch enorm zurückgegangen, seitdem die sogenannte Mauer, die ja keine Mauer angeblich ist, sondern ein Zaun gebaut wurde. Aber es,
ja, aber, 10 Meter hoher Zaun aus Beton.
Aber es trägt natürlich nicht dazu bei, dass man irgendwie mit einem positiven Gefühl anfängt zusammenzunehmen.
Erik, wie ist das bei dir gewesen, als du dann das alles erlebt hast? Hast du dir gesagt, okay, hier muss ich unbedingt nochmal her oder reicht einmal oder wie stehst du jetzt dazu?
Wie ich schon gesagt habe, ich war schon in vielen anderen Ländern. Also ich würde auf jeden Fall nochmal fahren, weil es einfach nur toll ist. Kulturell schon gesehen, die ganzen Sehenswürdigkeiten. Man kann einfach so viel erleben dort. Ich kann es jedem empfehlen, da mal hinzufliegen, schon wegen dem Toten Meer, das ja wahrscheinlich in 50 Jahren nicht mehr da sein wird. Wir waren auch auf dieser Burg Masada gewesen und überall. In keinem Land kann man, glaube ich, in so kurzer Zeit so viel sehen.
Ich weiß noch, dass Henry und ich damals gedacht haben, also vor allen Dingen nach dieser 10-tägigen Journalistenreise, wo uns sozusagen ganz viele Leute präsentiert wurden, die die israelische Sicht der Dinge vertreten, dass wir irgendwie dachten, Mensch, wir müssen eigentlich mal auf die sozusagen uns genau dieselbe Tour geben, aber von der anderen Seite. Hast du danach auch nochmal Interesse, ein größeres Interesse beispielsweise, direkt nach Palästina zu fahren, also direkt da mal eine Woche zu bleiben oder in umliegende Länder?
Habe ich mir jetzt gar nicht so tolle Gedanken drüber gemacht, bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber warum nicht? Könnte man auf jeden Fall mal versuchen. Und dann könnte man vielleicht auch den Konflikt besser verstehen, denke ich.
Also ich habe ja immer das Gefühl gehabt, dass je mehr wir darüber erfahren haben, desto weniger schlau waren wir am Ende, was den Konflikt angeht.
So ist das aber im Leben.
Je mehr man weiß.
Erik, dir vielen Dank für den Anruf.
Ja, ich danke auch.
Bis dann, ciao. Also Erik, eine Woche in Israel gewesen mit seinem Onkel zusammen, obwohl er vorher nichts über das Land wusste und dachte, nee, muss er auch nicht unbedingt hin. Dann Tel Aviv erlebt und wirklich verzaubert gewesen von dieser Stadt, aber er auch von Palästina nichts gesehen, bis auf so ein kleines bisschen Bethlehem, was dann wahrscheinlich so zum üblichen Touristenprogramm gehört. Bei Christoph und mir war es genauso. Wer von euch war denn schon mal in Palästina? Wer hat denn das schon mal gewagt, auch mal über Bethlehem hinaus da mal ein bisschen rumzutun? Oder hat vielleicht Familie da, hat Verwandtschaft da, hat da gearbeitet, was auch immer. Es würde mich wirklich sehr, sehr interessieren, auch mal diese Sicht der Dinge zu bekommen. Unter 0331 70 97 110 reden wir weiter über Israel, über Palästina, über eure Haltung zu diesem Konflikt in der gesamten Region und natürlich auch über eure Erfahrungen vor Ort, so ihr schon mal da wart.
Wir haben jemanden in der Leitung, der eine ganz andere Sicht auf die Dinge hat, und zwar wieder aus sagen wir mal einer weiteren Facette innerhalb des gesamten Konflikts, nämlich Kai, der auf der zumindest das haben wir hier auf unserem kleinen Spickzettel vom Redakteur vorbereitet bekommen, auf der Seite der Palästinenser steht, was den Konflikt angeht, aber eben aus dem Blickwinkel des Irans. Habe ich das richtig verstanden, Kai?
Ja, hast du. Hi.
Hi. Hi. Erzähl mal.
Also, zuallererst, ich würde gerne einen Witz erzählen, damit die Sache erstmal entspannt ist, ja?
Kommt drauf an. Ja? Manchmal erreicht so ein Witz ja auch das Gegenteil.
Also, nein, super Witz. Also, ein Rabbi und ein Priester gehen baden, ja? So, kommen raus aus dem Wasser, wollen sich gerade anziehen, kommt so eine Truppe von Dorfbewohnern vorbei. Der Priester hält sich unten fest und der Rabbi hält sein Gesicht fest, also verdeckt sein Gesicht sozusagen. So, die Leute gehen weiter und dann fragt der Priester ihn, ja, wieso hast du eigentlich dein Gesicht festgehalten, verborgen? Dann meint er zu ihm, ja, mich erkennt meine Gemeinde an mein Gesicht. Okay, hat sich viel zum Thema zu sagen. Ja, ich
überlege gerade, ob man für Rabbi und Priester auch, keine Ahnung, wen einsetzen
komplett
könnte.
Andere
Gofi und den Dalai Lama oder so.
Eigentlich klar. Aber ja, ich finde, du hast jetzt mit dieser Geschichte das erreicht, was ich als Klischee überliefert bekommen habe von so Gleichnissen, die Rabbiner erzählen, wo man dann hinterher total schlau und erleuchtet sein soll und aber am Ende eigentlich überhaupt nicht weiß, warum man diese Geschichte erzählt bekommen hat.
Ja. Ist mir egal, wie der Fisch heißt.
Das lag mir einfach auf dem Herzen. Den erzähle ich sehr gerne und dem Thema hat sich auch ein bisschen getroffen.
Aber du hast angerufen, um dich zum Konflikt vor allen Dingen zu äußern und eine weitere Sichtweise einzubringen.
Genau. Also eine Theorie von mir ist, dass zum Beispiel so nicht Leute heute zum Beispiel anrufen, weil die Leute trauen sich eigentlich gar nicht, über das Thema zu reden in Deutschland. Also,
wir hatten mehr so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch, dass wir beide ohne Pause reden, wir die Leute so zuquatschen, dass sie denken, was muss ich da noch anrufen bei den beiden?
Nee, ihr heizt auch schon gut an.
Also du meinst, es liegt daran, weil viele Leute sich nicht trauen, ihre Meinung, die sie dazu haben, zu äußern?
Ganz genau. Es herrscht wirklich, also ich bin nicht religiös erzogen worden. Mein Vater war Kommunist. Wir mussten flüchten wegen diesem islamischen Regime. Ja?
Im Iran
aus dem Iran, genau, nach der Revolution. Also er war verfolgt. So, ich komme aus...
Nach dem Schah, ne? Oder was?
Nach dem Schah, genau. Mhm. Da haben ja die Sozialisten und die Religiösen haben ja zusammengearbeitet. Der Feind meines Feindes. Ne? So, und danach ging es aber bergab und dann mussten alle weg. Ne? Und wir sind halt weg, aber das ist ja was anderes. Nur damit will ich sagen, dass ich bin jetzt niemand, der jetzt radikal erzogen wurde. Ich bin völliger Freigeist. Ich habe die persische Intelligenz gepaart mit der Aufklärung aus Deutschland. Ja? Das heißt, ich habe eine sehr gute Sicht der Dinge und ich bin interessiert politisch. Das ist das Wichtigste. Und ich höre mir die Nachrichten an, ich höre mir dieses verlogene Gequatsche an. Ja? Und das kotzt mich mehr oder weniger sehr an. Also ich weiß nicht, das ist so eine Ungerechtigkeit. Man darf auch nicht zu einseitig denken. Eine Sache vorab, die Israelis oder die Palästinenser haben damit gar nichts zu tun.
Mega Introduction. Ich bin gespannt, was rauskommt aus der Paarung deutsche Aufklärung und persische Intelligenz. Dein Standpunkt, Kai.
Yes. Mein Standpunkt ist, dass die Palästinenser ein besetztes Volk sind und dass dieses Land rechtmäßig den Israelis nicht gehört. Sie haben sich das genommen mit Unterstützung der Briten damals, inoffiziell. Ja, und im Nachhinein sind sie einfach nur ein unterdrücktes Volk, ja, was in ein Reservat gezwungen wurde. Ja.
Wer,
das ist ein Ghetto.
Wer, die Israelis oder die Palästinenser?
Die Israelis sind dazu nichts gezwungen.
Aber du weißt aber schon, dass bevor es Israel gab, gab es überhaupt keine Palästinenser. Das weißt du, oder?
Ja, und hier waren die Germanen, die auf den Bäumen gekackt haben. Und das interessiert auch kein Schwein. Ich meine, irgendwann...
Naja, es geht ja auch so um Identitäten. Wenn man sie jetzt schon so gegeneinander stellt, dann kann man ja auch fragen, woher palästinensische Identität denn eigentlich rühren soll.
Ja, aber ich meine, welches Land kommt und sagt, hier habe ich meine Fahne aufgestellt und das ist jetzt mein Land? wo auf dieser Welt funktioniert das heutzutage?
Naja, weißt du, was ein bisschen das Problem ist? Wenn du so und so viel tausend Jahre zurückguckst, dann kannst du sagen, ah, die sind legitimierter, dieses Land zu bekommen.
Genau.
Dann guckst
genau,
du noch
genau.
ein paar tausend Jahre zurück, sagst du, genau, nee, eigentlich genau. waren ja mal die da. Weißt du, was genau. was mein Standpunkt genau. ist, Stand jetzt? Wir, es ist sinnfrei, sich darüber zu unterhalten, denn du kannst die Geschichte nicht zurückdrehen. Und es geht darum, nein, was man von Stand aber, jetzt, 2013 aus, an konstruktiven aber, Gedanken zu diesem Konflikt
genau.
haben.
Genau. Aber das ist ja die Basis, worüber diskutiert wird. Und das ist eine Basis, die auf keinem festen Fundament baut. Ne? Also meiner Meinung nach, die Basis ist, dass wir müssen uns jetzt hier einig werden, wie viel Land euer ist, wie viel unseres ist. Und wir diktieren mehr oder weniger. Und aber dabei ist es gar keine Gleichberechtigung. Ja? Und das wurde gewaltsam sich also angeeignet. So, wenn wir das jetzt völkerrechtlich betrachten oder wenn wir das jetzt aus dem rein menschlichen Gerechtigkeitssinn betrachten, jetzt nicht geschichtlich irgendwie begründet, ja, dann muss man einfach sagen, das ist eine Ungerechtigkeit, die da passiert.
Aber da musst du sagen, die Briten haben im Grunde sozusagen die Völkerrechtswidrigkeit begangen, weil es war letztlich ihr Mandatsgebiet, dass sie dann den Zionisten überlassen haben, um ihre Siedlungspolitik starten zu können. Also dann, das heißt, den schwarzen Peter musst du in
Briten. Stimmt, da habe ich einen Fehler gemacht. Da unterteilt man wieder einen Briten, Amerikaner. Das ist dann wieder so eine Sache, man weiß nicht, in welchen Kreisen was... Also ich bin kein Verschwörungstheoretiker, weißt du? Ich will auch nicht in die Ecke jetzt mich selber manövrieren. Aber die Briten an sich, wer sind überhaupt die Israelis? Die Israelis, das ist so eine Art Provinz der Amerikaner im Grunde genommen.
Inzwischen, weil sich natürlich am Ende keiner weiter drum gekümmert hat und die Amerikaner sind sozusagen in diese Position hineingegangen. Aber im Grunde war es...
Die haben sich ja finanziell komplett, also die haben ja Milliarden an Finanzhilfen, die haben ja Vetos eingelegt, die haben ja, das ist ja, als wäre es ihr eigenes Land gewesen, die letzten Jahrzehnte, oder?
Naja, nun, es ist ja auch viel, was sich um diesen Konfliktherd herum dreht, was für die weltpolitische Bühne relevant ist. Deswegen ist natürlich klar, dass eine Macht, die von sich, einen Führungsanspruch in der Welt anmeldet, sich natürlich dort auch in den Konflikt einbringt. Außerdem sind ja auch nun mal sehr, sehr viele amerikanische Juden nach Israel gegangen, um dort zu siedeln.
Außerdem, wenn ich mir so Statements israelischer Politiker immer mal wieder anhöre, dann habe ich nicht das Gefühl, dass die sich, um es mal andersrum aufzudröseln, in jedem Fall auf die USA verlassen, sondern da ist schon ein sehr, sehr starkes Bedürfnis da, zur Not auch komplett autark dieses Land irgendwie verteidigen zu können,
was
wenn es denn zum Ernstfall kommt.
Ich sage dir ganz ehrlich, die unterwandern auch auf einer ganz perfiden Art und Weise dieses politische System in Amerika. Die haben eine ganz starke Lobby, ich glaube, das ist die APEC. Und haben schon eine sehr große Macht da. Also die haben viele Kongressabgeordnete. Also das ist ein Spiel.
Sie konnten auch nicht verhindern, dass ein Mann wie Obama an die Macht kommt, mit dem Benjamin Netanyahu nun überhaupt nicht klarkommt. Also wie groß der Einfluss sozusagen dieser Lobby Abteilung in den Vereinigten Staaten ist, das können wir wahrscheinlich schwer ermessen. Und ich bin sicher, dass wenn du die APEC selber fragst, dass sie natürlich ihren Einfluss auch überhaupt nicht unter den Scheffel stellen, aber wie groß er tatsächlich ist,
ich glaube ehrlich gesagt,
ich glaube,
wenn ich das nochmal sagen darf, dass wenn wir über diesen Konflikt sprechen, über den sogenannten Nahostkonflikt und wie es weitergehen könnte, dann kommen wir mit dieser Art der Diskussion schon überhaupt nicht weiter. Es ist komplett destruktiv. Also ich finde, zu sagen, so Israel hat kein Existenzrecht, es ist sowieso eine Kolonie der Amerikaner und die Amerikaner sind aber auch, jetzt lass mich doch mal ausreden, die Amerikaner sind aber auch von einer Lobbyorganisation komplett unterlaufen. Das bringt ja nichts. Also es ist auch viel besser, vernünftige, realistische Forderungen an eine legitim gewählte israelische Regierung zu stellen und von denen diese oder jene Politik zu verlangen, von den Palästinensern diese oder jene Politik zu verlangen, weil so, du verhärtest doch die Fronten so nur noch immer mehr. Du glaubst nicht, dass du die Uhr zurückdrehen kannst und sagen kannst, wenn ich deiner Logik folge, Israel wird wieder aufgelöst, weil das war ja auch alles historisch gar nicht richtig so.
Ach nein. Du hast mich falsch verstanden. So war das auch nicht gemeint. Es geht darum, dass man muss einmal, wie der Herr Schröder gesagt hat, die Kirche im Dorf lassen. So, und ist so. Und ich will nicht sagen, die haben kein Existenzrecht, ja, aber die haben auch, die nehmen sich aber ein bisschen viel Recht heraus, finde ich so. In diesen, in ihrer Handlungsweise und ihrer Debattionsweise, wie sie umgehen mit den Palästinensern. Aber die Palästinenser sind auch selber schuld, weil das ist ein zerstrittenes Volk und die haben auch keine eine, also wie soll ich sagen, die haben auch keine eigene Stimme sozusagen. Ne? Die sind erstens sehr schwach militärisch und schwach von ihren Verbündeten her, aber sind auch innerlich sehr schwach. So, und das macht es ja auch den, den Israelis sehr einfach, da zu dominieren.
Das
so,
ist, ehrlich gesagt, Kai, wenn ich da kurz einhaken darf, eine Sache, die ich bis heute noch nicht so ganz verstanden habe, weil wenn man davon spricht, also ich würde davon sprechen, Israel hat einen sehr starken Verbündeten, das sind die USA, so stellt sich das für mich dar, dass es ein Verbündeter ist und welchen starken Verbündeten haben eigentlich die Palästinenser? Also warum sind da eigentlich nicht mehr starke arabische Staaten, die tatsächlich diesen Landstrich und diese Leute auch nach allen Kräften unterstützen? Damit meine ich nicht mit Waffen und mit Ideologien, sondern mit handfesten Dingen, die auch nützen. Oder wie beobachtest du das?
Das kann ich sehr gut sagen. Nasser war einer, das war ein ägyptischer Präsident und der hat die arabische Nation, also der, die Identität, arabische Identität hat er probiert durchzubringen.
Ja. Ne,
der
wollte sozusagen so, den Panarabismus so, erfunden.
Genau. So, das ist in die Hose gegangen. Nasser ist nicht mehr. Und welche arabischen Länder haben wir denn jetzt? Wir haben erst die komplett vor ein paar Jahren noch Diktaturen waren, jetzt wissen sie nicht, was sie sind, weil sie umgestürzt wurden und da bildet sich gerade was, ja, wie so nach der Französischen Revolution in der Art und Weise. So, das bildet sich alles, Demokratieverständnis, die Leute kämpfen dafür. Und es gibt diese alteingesessenen Diktaturen und das sind eigentlich auch amerikanische Provinzen. Das ist Saudi-Arabien, das ist Katar, das ist Bahrain, das sind Ölstaaten, das sind Königshäuser, ja. Die haben gesagt, hier ist eure Familie, gehört das Land. Ihr seid Könige, jetzt unterdrückt mal schön so gut wie es geht und hat stabilisiert alles. So, und die arbeiten mit denen zusammen. Das einzige Land, was eine Lobby darstellt für Palästina, ja, und ich bin wirklich gegen diese Regierung,
ist Iran.
Wirklich, ich bin dagegen, aber es ist Iran.
Ja. Aber was tut denn Iran für Palästina? Jetzt mal wirklich realpolitisch betrachtet. Was tun die denn für
Populismus,
die?
Außer Populismus nicht viel.
Ja, beliefern die Hamas mit Waffen, damit helfen sie den Palästinensern auch nicht.
Nicht mal viel, das ist wenig, was sie liefern. Die liefern die Hezbollah und die Hezbollah ist in Libanon. Die Hamas wird nicht so beliefert. Die Hamas ist eine sunnitische Vereinigung. Aber das ist was anderes. Nur die machen ihren Mund auf. So. Sie stellen eine Diskussion her. Aber wie sie es machen, na, das war nicht so erfolgreich. Was ein Manager da fabriziert hat, der war so ein Bauer, der sich da in der Diplomatie eingebracht hat. Das hat nicht so funktioniert.
Glaubst du denn, dass sich durch Rouhani was ändert?
Da hat sich schon viel geändert.
Also ich meine nicht nur jetzt im Iran, sondern auch was den Nahostkonflikt angeht, weil im Grunde, was ich so jetzt mir erhofft habe, ist, dass er der israelischen Regierung so ein, ja, im Grunde einen Trumpf aus der Hand nimmt, indem er halt einfach sagt, guck mal, kommt mal bei uns gucken, wir wollen überhaupt keine Atombomben bauen und damit entzieht der Benjamin Netanyahu sozusagen komplett die Argumentation, weil der nicht mehr sagen kann, ja, hier, Iran möchte uns plattbomben.
Aber Netanyahu wettert ja gegen diesen Deal, der im Iran gemacht wurde, also... Als wenn es um den Teufel persönlich ginge. So.
Wie siehst du?
Aber weißt du, was ich da auch nicht verstehe? Bei Ahmadinejad, den Vorgänger von Rouhani, da hat man immer gesagt, das ist eh nur eine Marionette. Das ist sozusagen, das ist zwar der Präsident des Landes, aber die eigentlichen Machthaber sind die Ayatollahs. Mhm. Und die wurden ja nicht ausgewechselt, Kai.
Genau, Rouhani ist so eine Art Gauk, kann man so sehen, wirklich. Also,
so ein Sochi-Blockierer.
Kennt ihr, es ist ein sehr guter Film. Kennt ihr den Film? Revolver von Guy Ritchie.
Ich dachte, jetzt kommt wieder ein Witz.
Nee. Das ist eine gute Anekdote. Ja? Also in diesem Film gibt es eine Szene. Wenn man ihn nicht kennt, dann nützt es auch nicht viel, wenn ich das jetzt erzähle. Aber es geht um das Ego. Und der Typ überwindet sein Ego und er sagt denen, ey, hör mal zu, alles ist gut, ich will dich nicht umbringen. Ich lass den Konflikt sein. Und der andere, er flippt aus. Und er flippt aus, weil er nicht versteht, warum. Und er denkt, er spielt ein Spiel mit ihm. Und er sagt, wie? Was für ein Spiel spielst du? Und wird aggressiv. Und genau das ist diese Situation jetzt. Ne? Die Iraner, die sagen jetzt, die grinsen und sagen, ja, Friede, Freude, Eintracht, alles Gute zum euren jüdischen Neujahrsfest. Und wir wollen jetzt hier unsere Hand ausstrecken. Und die reagieren halt noch gereizter drauf. Ne? Das heißt, würdest du so einen bändenden Hund die Hand reichen. Ne?
Aber nochmal, was meinst du, dass Rouhani mehr Einfluss auf die iranische Politik als Ahmadinejad es hatte?
Äh, Ich denke, dass Rouhani da ist, wo er ist, und diese Gesten und diese Politik machen kann, weil er sie machen soll. Also das, es wird ihm vorgegeben. So, meiner Meinung nach.
Dann ist aber kein Gauk.
Es wird ihm vorgegeben und ja, Gauk, ja. Gauk ist es nicht. Nee, weil Gauk ist.
Mehr ein Wolf. Gauk ist.
Ja, Gauk hat nichts davon.
Also
nee, aber Rouhani hat nicht viel zu sagen. Nur das, was er machen kann, die Macht, die er hat, ist, dass er Einfluss beim Volk hat. Weil das Volk steht hinter ihm. So, und Khamenei hat seine Bauern hinter sich oder seine Fundamentalisten oder so diese Profitierenden, die von dem Regime profitieren, ja, aber die Masse haben die eigentlich nicht so hinter sich. Und dafür so ergänzen die beiden sich sehr gut. Ne? Der eine hält die Masse ruhig, der eine strahlt und sagt, alles ist gut, ich bin der Friedliche. Mhm. Und der andere hält die Radikalen ruhig. So, diese Kombination, finde ich, ist effektiv, um ein bisschen vorwärts zu kommen.
Verstehe. Ja.
Und glaubst du, das ändert jetzt was am Nahostkonflikt?
Glaub mir, wenn Iran Einfluss hätte auf den Nahostkonflikt, dann wäre er gar nicht mehr da. So. Die Frage ist, wer die westliche Welt, will sie den Nahostkonflikt fallen lassen oder nicht, meiner Meinung nach.
Achso, du meinst, es ist eine Entscheidung, die im Grunde eigentlich gar nicht im Nahen Osten gefällt wird, ob es den Nahostkonflikt
genau,
gibt oder nicht?
Genau.
Wer muss seine Finger rauslassen? Nur die Amerikaner oder auch die Europäer?
Nee, die Franzosen haben mir bewiesen, inwiefern sie auch dazwischen bei diesen Verhandlungen da in die Suppe spucken können, wenn sie wollen. Da gibt es ja halt die Vetomächte und da gibt es halt so die anderen Industriestaaten, die auch Macht haben. Aber ich denke, das ist so, ja, das wird im Westen entschieden. Ne? Also
ich kann mir aber beim besten Willen.
Ich will nochmal, Entschuldigung, was heißt, das wird im Westen entschieden? Also wo jetzt genau? Wer müsste welche Politik betreiben, um diesen Konflikt möglichst effizient zu lösen?
Im Grunde können alle auf die Israelis einreden und wenn die Israelis es nicht wollen, dann wird es auch nicht passieren. Haben wir ja gesehen, Kerry hat öffentlich, das war ja, da habe ich mich so gewundert, ich dachte, ich lese nicht richtig, Kerry hat die Israelis extrem angegriffen wegen dem Siedlungsbau und hat das wirklich öffentlich hat sie diffamiert, hat gesagt, das ist unglaublich, das ist menschenunwürdig, das ist dekonstruktiv und das kann man nicht sein und hat sich richtig aufgeregt. Mhm. So, und die Amerikaner haben schon dann auch Druck ausgeübt, ne? Aber die Israelis machen im Endeffekt, was sie wollen. Die haben's.
Okay, also das heißt, der Konflikt wird in deinen Augen in Israel entschieden?
In Israel entschieden, solange Israel seine Paranoia nicht unter Kontrolle kriegt, das Regime die Paranoia nicht unter Kontrolle kriegt, und aber auch die anderen Länder drumherum, wenn es da keine Stabilität herrscht, wird die Paranoia auch nicht gehen, dann werden die immer noch Angst haben und ne, und ein Hund, was sich angegriffen fühlt, bellt und beißt zu. Ne? Das ist ein ängstlicher Hund. Im Grunde ist es einfach nur, denke ich mal, dass ja, es herrscht keine Stabilität. So. Aber Iran hat sein Bestes getan. Iran ist
Rouhani hat sein Bestes getan. Als Wolf- oder Gauk-Darsteller sind wir noch nicht so ganz entschieden, glaube ich, bei der ganzen Geschichte.
Ja, hast du denn noch einen ganz kurzen Witz als Rausschmeißer? Weil wir gehen jetzt in die Nachrichten. Aber einen politisch korrekten.
Nee, geht nicht.
Okay. Dann erzählst du uns den, du bleibst kurz dran, wir machen nach und hören uns den im Hintergrund an. Okay. Kai, vielen Dank für deine Einschätzung.
Sicher.
Bis dann.
Danke.
Ciao.
Hallo Gregor aus Friedrichshain.
Hi.
Gregor, wir machen mal kurz Nachrichten, das Neueste aus Israel, Palästina und aller Welt und dann kommen wir zu dir.
Sehr gut, freue ich mich drauf.
Bis gleich.
Ich bin schon ein bisschen beeindruckt, was diese Mischung aus persischer Intelligenz und deutscher Aufklärung alles zum Tag fördert eigentlich.
Ich finde das aber auch ganz cool, dass man zunächst mal gemeinsam lachen kann, sich dann auch mal 5 Minuten anfetzt darüber, wie beknackt eigentlich das Gegenüber jeweils redet. Und dann kommt man doch irgendwie noch auf so 2-3 Sachen. Obwohl ich sagen muss, am Ende hat Kai dann doch, zunächst sagt er, er wird im Westen entschieden, dann meint er in Israel und dann meint er aber auch, dass Israels Paranoia sich so lange auch nicht bändigen lassen wird, bis nicht auch drumherum eine gewisse Stabilität herrscht. Also was für mich mal wieder zeigt, nein, es funktioniert einfach so einfach nicht. Es wird nicht in den USA entschieden und es wird auch nicht im Iran entschieden und auch nicht in der Knesset, sondern es ist eben dieses Konglomerat von Kräften.
Jetzt hat er aufgelegt.
Aber man könnte natürlich trotzdem auch sagen, dass so ein Stopp des Siedlungsbaus würde natürlich enorm was dazu beitragen, um vielleicht irgendeine Art von Anfangsentspannung da reinzubringen.
Jetzt hat er aufgelegt und wir hören den Witz nicht mehr, ne? Nicht mal wir beide.
Nee, aber ich erzähle dir auch einen während der
Zeit. Pass mal auf. Los.
Fritz.
Blue.
zwei Sprechstunden.
Mit Hendrik Schröder und mit Christoph Schrack,
genau.
Der Typ, der mir gegenüber sitzt. Wir reden über Israel mit euch, über Palästina, über diese gesamte Region. Bis Mitternacht haben wir noch Zeit. Christoph und ich, wir waren gerade das dritte Mal zusammen da, diesmal allerdings auf einem Musikfestival mit ganz anderen Leuten. Da ging es gar nicht um Politik, aber das hat uns auch erstaunt, dass man in diesem Land auch einfach ja coole Dinge erleben kann, coole Bands sehen kann, ausschweifende Konzerte sehen kann. Und da geht es dann um den Holocaust schon gar nicht, aber auch nicht um aktuelle Politik und auch nicht um den Nahostkonflikt. Deswegen laden wir euch weiter ein, anzurufen unter 0331 70 97 110, um mit uns über eure Erfahrungen in der Region zu reden und eure Haltung zu dem Ganzen. Wolltest du so ein paar Facebook-Einträge irgendwie noch kommentieren, die Stand-up?
Ja, na, ich wollte gerade einen tatsächlich so kommentieren, dass ich da einfach direkt darauf antworte, weil Dennis beispielsweise geschrieben hat, einen ganz, ganz langen Satz mit einem sehr, sehr schönen Zitat, das er da reingepackt hat. Und ich glaube, Dennis hat uns ein bisschen falsch verstanden, weil er schreibt, Deutsche lieben ihre, in Anführungszeichen, Israel-Kritik, wie man gerade bei Fritz hört. Dabei ist den Moderatoren und Anrufern auch jeder Quatsch recht, wie zum Beispiel die Behauptung, arabische / muslimische Israelis hätten kein Wahlrecht. So, und dann kommt das Zitat.
Das gefällt mir. Mach ich immer.
Sehr, sehr schön. Da wollte ich jetzt, das kann ich mir jetzt sparen, dazu schreiben, dass das niemand behauptet hat eigentlich, dass arabische Israelis kein Wahlrecht haben. Wir haben von der theoretischen Möglichkeit geredet, dass es sozusagen einen gesamten Staat gibt, keine Zwei-Staaten-Lösung, sondern einen einzigen Staat, in dem alle die Leute, die dort leben, natürlich das gleiche Wahlrecht haben. Diese Formulierung war wahrscheinlich ein bisschen unglücklich von dem Kollegen aus Sylt, glaube ich. Ne? War
das denn? Ja, wir hatten genau. Ihm das so ein bisschen in den Mund gelegt. Also ich weiß auch nicht genau, was er meinte. Wir hatten es auf jeden Fall so verstanden, dass bei der Möglichkeit eines gesamt-israelisch, gesamt-palästinensischen Staates, also ein Staat, eine Staatsform auf diesem Dings mit allen Wahlen, auf diesem Land mit allen Wahlberechtigten, hätte dann zur Folge, dass die israelische, der jüdische Anteil der Bevölkerung sehr schnell in der Minderheit wäre.
Genau,
ist
das,
ja so.
Genau. Und das ist natürlich auch eine große, glaube ich, eine Fata Morgana, eine große Angst ganz vieler jüdischer Israelis natürlich.
Naja, was heißt Fata Morgana? Also wenn ich das so beobachte, dann gibt es schon auch ein massives Anwerben von Juden in aller Welt nach Israel zu kommen, damit man eben auch numerisch dort nicht ins Hintertreffen geht. Also deswegen ja auch nach dem Zerfall der Sowjetunion eine große Bewegung aus eben der ehemaligen Sowjetunion und anderen Teilrepubliken von Juden von dort, die dann nach Israel kamen.
Wobei das, glaube ich, auch historisch motiviert jetzt nicht unbedingt deswegen ist, weil man meint, man muss da unbedingt super viele Leute hinbekommen, sondern weil der Zionismus sozusagen sich daraus speist, auch seine Berechtigung daraus speist, ein Land endlich zu haben, in das alle Juden kommen können und nicht mehr in der Diaspora da durch die Weltgeschichte surfen müssen, sondern in ein Land heimkehren können sozusagen, es dann nicht darum ging, also politische Mehrheiten zu schaffen im Zionismus.
Nein,
natürlich jetzt schon.
Nicht das Wesen des Zionismus, das ist natürlich ganz so, wie du sagst, aber de facto ist es ja schon so jetzt, und das kannst du auch nicht wegreden, dass es in Israel die Befürchtung gibt, dass einfach im Verhältnis immer weniger Juden diesen Landstrich bevölkern und man dementsprechend auch immer weniger Möglichkeiten hat.
Deswegen aus israelischer Sicht auf jeden Fall nur eine Zwei-Staaten-Lösung, aber selbst die offensichtlich immer noch in weiter Ferne.
Gregor.
Ja.
Wir reden uns weiter um Kopf und Kragen.
Man merkt's.
Man merkt's, ja?
Das ist ja nett.
Oh, wir haben uns so eine Mühe gegeben. Ja, alles gelesen und so, alles diskutiert.
Ihr habt halt auch, ich sag mal, wenn ihr Gedanken aufgreift, dann wollt ihr die natürlich auch weiterspinnen. Und wie ihr schon sagt, das ist auch ein Thema, wo man nicht zum Ende kommt. Also.
Gregor, was sind deine Erfahrungen mit der Region?
Ist schon ein Weilchen her. Ich war Ende der 90er da. Auf einem Schüleraustausch oder auf einer, doch nicht, es war ein Austausch, die waren dann auch in Berlin und ich war 15 und ich dachte am Anfang, als es so anfing, als die Vorbereitungen liefen, das ging über die Kirchengemeinde, so aus dem Nachbarbezirk und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang gedacht, es geht nach Israel und ich konnte ehrlich gesagt, als 15-Jähriger hatte ich da auch gar nicht so den Überblick, was da jetzt genau abläuft und wer da wo wohnt und wie das mit den Israelis und den Juden und den Palästinensern und wie das alles funktioniert. Und dann gab es so ein paar Vorbereitungstreffen, die extrem gut waren, wo halt auch wirklich alle Teilnehmer der Gruppe, ich glaube es waren so 20 Leute, so zwischen 15 und 25. Und dann wurde man so ein bisschen vorbereitet oder man wurde auch mal zum Nachdenken gebracht. Und ich kann mich an ein Mädchen so erinnern, die so erzählt hat, ja, also Ich weiß auch nicht so genau. Ich glaube, ich bin pro-palästinensisch, aber wieso, weiß ich auch nicht so genau. Und ja, dann sind wir da hingefahren und waren 2 Wochen da und es stellte sich raus, dass wir bis auf 2 Tage, wo wir so Ausflüge, wir waren 2 Tage in Jerusalem, glaube ich, und 1 Tag auch am Toten Meer, waren wir eigentlich nur in Palästina bei Gastfamilien.
Mhm. Und wo?
Ich habe in der Nähe, ich war in Beit Jalla, so ein kleiner Ort neben Bethlehem, und wir waren dort bei griechisch-orthodoxen Familien und das war sozusagen so die Partnergemeinde hier nach Berlin. Und genau, da in der Nähe von Bethlehem, und was halt echt krass war, du hast halt, oder wir haben das Leben der Menschen dort sozusagen so durch die Augen unserer Gastfamilie kennengelernt. Ich hatte halt eine Gastschwester, ich war 15, die war 16 oder so. Und wir rannten da halt so durch die Gegend und ja, wie man das in 2 Wochen so machen kann. Aber letztendlich konnte ich so ein bisschen an deren Leben teilhaben und das war krass, kann ich gar nicht anders sagen. Und das hat mich letztendlich, so weit wie ich das mit 15 konnte, irgendwie zum allerersten Mal in meinem Leben verstehen lassen, was da alles passiert und ich sag mal, wie, um es vielleicht mit kurzen Worten zu beschreiben, wie krass sich letztendlich diese, ja, ich würde es schon sagen, diese Unterdrückung dieser Menschen dort in der Westbank sich auf deren Alltag auslebt.
Was hast du da erlebt?
Ach so, wir waren zum Beispiel, das werde ich nie vergessen, irgendwann wurde uns ganz stolz gezeigt, wir haben dann immer ganz viele Fahrten irgendwo hingemacht und irgendwann hieß es so, ja, ihr seid jetzt in der einzigen Turnhalle, die es überall gibt. So, und da wohnen ja auch, ich weiß nicht, wie viele Menschen wohnen, es sind ja auch 1 Million oder noch mehr in der ganzen Westbank und es gibt halt keine Turnhalle. So, oder was ich halt auch ganz krass in Erinnerung habe, wenn man auf der Straße fuhr, ich weiß, es ist schon 15 Jahre her, aber ich denke mal, es wird nicht so viel anders sein. Man fährt durch Israel und die Straße ist eigentlich quasi wie hier und dann fährt man über den Checkpoint und dann ist man im Westjordanland und auf einmal merkt man, boah, krass, ein Schlagloch nach dem anderen, alles verfällt so ein bisschen und ja, das ist mir irgendwie sehr in Erinnerung geblieben. Das ist in der Westbank irgendwie immer ein bisschen schlechter und immer ein bisschen weniger und immer ein bisschen komplizierter war. Und so, ja, wie, na, ich glaube, das haben die uns gar nicht so vermittelt. Das war eigentlich meine eigene Wahrnehmung, dass es von den Israelis eigentlich so gewollt ist, dass die Leute da nicht so wirklich das wahnsinns tolle Leben haben und im Idealfall vielleicht auch noch abhauen oder wie auch immer. Aber das war so meine Wahrnehmung damals als Jugendlicher, dass die jungen Palästinenser das da überhaupt nicht leicht haben.
Obwohl man natürlich bei all dem, also all das unterschreibt man, glaube ich, mit einem halbwegs offenen Auge. Trotzdem muss man bei all dem sagen, dass es schwierig ist zu sehen, welche dieser Defizite vom innerpalästinensischen Konflikt herrühren und welche sozusagen durch diese, ja, manche nennen es eine Art von Besatzung oder durch diese Repressionen kommen oder inwiefern man das überhaupt voneinander trennen kann. Denn dass natürlich innerhalb der Fatah zum Beispiel, die das Westjordanland regiert, dass es da auch viel Korruption gab und gibt, dass da auch vieles schief läuft, dass da politisch falsche Entscheidungen getroffen werden und so. Das ist ja auch Fakt. Also man kann es ja nicht alles nur auf Israel zurückführen, oder?
Auf jeden Fall. Ich will das auch gar nicht. Ich war halt 15 und war 2 Wochen da. So weit bin ich da überhaupt nicht vorgedrungen. Aber eine Sache, die mir wirklich bis heute in Erinnerung geblieben ist, ich fand das nochmal krass interessant, die Palästinenser oder die Leute, mit denen wir zu tun hatten, haben sich selbst immer als the victims of the victims, die Opfer der Opfer, beschrieben. Und das fand ich immer ganz interessant.
Was haben die damit gemeint?
Na, dass sie letztendlich, dass die Israelis, die Juden waren letztendlich dem Holocaust, okay, waren die Opfer. So, und sie waren sozusagen die Verfolgten, die Unterdrückten, die Gejagten, so nach dem Motto. Und dass die Palästinenser jetzt sozusagen von diesem Volk, das einmal selbst diese Rolle innehatte, dass es sozusagen jetzt nach unten oder wie auch immer letztendlich auf sie, auf die Palästinenser, das überträgt. Das war deren Wahrnehmung. So haben die sich selbst beschrieben. Und am Strich muss ich sagen, haben die jetzt, wo ich auch im Vorfeld, bevor ich jetzt mit euch hier plaudere, mir da ein paar Gedanken zugemacht habe, so richtigen Hass oder ganz offene Abneigung oder so. Das haben wir gar nicht gespürt irgendwie. Also das, klar, die haben schon gemerkt, die waren jetzt nicht wahnsinnig glücklich mit ihrem Leben oder sagen wir, die hätten sich es auch schöner vorstellen können, aber dass sich da wirklich ein Hass oder irgendwas Offenes, Negatives erlebt habe, gar nicht.
Also ich muss sagen, als wir in der Westbank waren, haben wir auch mit einem Araber, also einem Palästinenser gesprochen, der die palästinensische Nachrichtenagentur führte. Und ich hatte auch bei dem den Eindruck, dass es mehr komplett, also so unglaubliche Frustration irgendwie, dass es einfach nicht vorwärts geht, dass es wirklich auch wie immer so eine Schleife ist, dass man tut und macht und organisiert und sowas. Und es ist alles einfach unfassbar schwer, dieses Land, also oder dieser Landstrich ist so schwer zu managen. Es sind so viele Seiten dann auch innerhalb der Palästinenser, mit denen man klarkommen muss. Die widrigen Umstände mit den Grenzkontrollen und wo kriegt man Material her und sowas. Das ist alles so schwer, dass es unfassbar schwierig zu managen ist. Und da hatte ich auch bei ihm den Eindruck, es ist kein Hass gegenüber den Israelis, sondern einfach nur eine Frustration ob dieser schweren Umstände einfach.
Genau, ich hätte es auch als so eine Ohnmacht bezeichnet.
Ja, genau, das glaube ich auch. Also dieses Ungleichgewicht muss man ja auch sehen, ne? Dass man, also Israel ist alleine handlungsfähig, sozusagen, es kann Entscheidungen treffen. Es sind nicht selten unkluge Entscheidungen, darf man mal hier von hier aus kommentieren, aber es trifft autark Entscheidungen. Das ist den Palästinensern jetzt selten gegeben, ne? Dass sie irgendwie Entscheidungen treffen können, die dann auch Tragweite haben, weil sie einfach die Macht und die Möglichkeiten nicht haben.
Oder wenn wir uns darüber unterhalten, wie das jetzt mit den israelischen Musikern waren vorhin im Soundgarden, dass es darum geht, wie kriegen sie ihr eigenes Leben auf die Beine gestellt, wie kriegen sie sozusagen ihre kleine Unternehmung, das Musikerdasein organisiert und so. Das ist halt alles Leuten auf der palästinensischen Seite überhaupt nicht gegeben. Einfach sozusagen ein Business aufzuziehen, sich um ihr eigenes Leben zu kümmern und da, sagen wir mal, zu wachsen und vielleicht irgendwie eine Karriere anzustreben oder sowas. Das wird immer in diesem kleinen Rahmen bleiben, es sei denn, man findet irgendwie eine Möglichkeit zu gehen.
Auf jeden Fall vielleicht doch noch als letzten Satz. Ich habe jetzt ja gar nichts viel Positives berichtet. Ich muss auch sagen, in der Zeit habe ich in diesen 2 Wochen unglaublich nette Menschen kennengelernt. Ich habe wahnsinnig gut gegessen. Also kann ich gar nicht anders sagen, wie auch so eine geile Mischung.
Ja, also, nur Falafel-Sandwich gegessen.
Aber die sind
jeden Tag 3 Stück.
Super geil.
Aber was ich da festgestellt habe, und ich glaube, das sagt man im Libanon noch so ein bisschen nach, dass die durch ihre geografische Lage so ein bisschen das europäische Mediterrane mit den arabischen Essenseinflüssen mischen. Und das war super lecker. Und wir waren halt auch viel unterwegs. Und ich weiß, es war Frühling, es war so um Ostern rum. Wir waren da bei Nablus und das war, also ich glaube, wenn ich mir das Paradies irgendwie vorstellen müsste, dann wäre das so. Also blühende Hänge, wir haben da alte römische Amphitheater gesehen, dann gab es wieder was Leckeres zu essen. Also war unterm Strich einfach nur eine atemberaubende, unglaublich eindrucksvolle Reise. Und ich sag mal, keine Nachrichtensendung war, nachdem ich von da wiedergekommen bin, so wie vorher, weil man halt irgendwie zum ersten Mal so, ach krass, okay, das und das passiert da jetzt und das hast du damals gesehen. Und ja, ich bin super dankbar, dass ich damals die Möglichkeit hatte.
Gibt einen neuen Blick auf jeden Fall auf die ganze Situation. Aber selbst beim Essen nur Konfliktfelder, weil es bis heute nicht geklärt, wo kommt eigentlich Hummus her? Gregor, ich danke dir vielmals. Nett für deine Einschätzung auf jeden Fall auf der palästinensischen Seite auch.
Dankeschön. Auf jeden Fall.
Tschüss.
Cool, dass ihr dieses Thema gewählt habt. Schönen Abend noch.
Ciao.
Ciao.
Wir nähern uns schon dem Ende der Sendung, aber 1, 2 von euch kriegen wir noch unter. Jule aus Pankow ist dran. Hallo Jule.
Ja, hallo.
Jule, erzähl von deiner Verbindung nach Israel, nach Palästina in diese Region.
Der Vater meiner Tochter ist Israeli.
Jule, danke für den Anruf. Nein, Spaß. Nein, weil das klang jetzt so, als wenn du das gewesen wäre, was du hättest sagen wollen. Aber natürlich war dem nicht so. Deswegen habe ich mir einen kleinen Scherz erlaubt.
Ja, der ist Israeli und lebt in Tel Aviv. Beziehungsweise wir haben uns in Berlin kennengelernt und
Seid ihr denn noch ein Paar und eine Familie, oder?
Nein, sind wir nicht. Okay. Aber ist auch nicht schlimm. Also ich habe trotzdem noch einen guten Eindruck von Israel.
Okay.
Aber hat deine Tochter denn sozusagen noch was von ihrem Vater? Also seid ihr manchmal da oder ist sie manchmal da oder wie macht ihr das?
Also wir sind des Öfteren von der Oma eingeladen. Die bezahlt dann auch schön den Flug.
Sehr praktisch.
Ja, und ja, sie wird ihre Enkelin sehen und deshalb sind wir des Öfteren dort drüben halt. Also auch ohne Vater inzwischen, vorher mit Vater und jetzt inzwischen fliegen wir halt zu zweit hin. Also, und er ist dann aber auch dort, also teilweise. Also, ja.
Ich sehe schon, nicht ganz so einfach.
Es war nie einfach.
Hat aber nichts mit Israel zu tun.
Es hat aber nichts mit Israel zu tun. Hat eher mit, also ich war mit 19 das erste Mal drüben und war ziemlich jung. Er war 30 und also es war eine lange Geschichte, aber viel hin und her zwischen Israel und Deutschland. Also, ja.
War er es, der dich fasziniert hat an Israel? Oder war es ein Stück Israel, was dich fasziniert hat?
An ihm.
Um ehrlich zu sein, ich hatte irgendwie keine Idee von Juden überhaupt. Also so, oder Israel war mir irgendwie total fremd. Und ich bin halt wirklich nur nach Israel gereist wegen ihm. Also, ja, also. Und das erste Mal fand ich es total schrecklich. Wollte nie wieder hin. Und daraus wohnen dann 12 Mal. aus der Liebe ist ein Kind entstanden. Also.
Und was ist heute dein Eindruck von diesem Land? Mit was für Gefühlen fährst du jetzt hin? Also.
Also man muss sich auf dieses Land einlassen. Also man weiß genau, was sozusagen dort ist und wie das Land halt tickt und dass es eine andere Zeit ist und also einfach ein ganz anderes Tempo und man muss sich drauf einlassen. Also und
kann man über Spanien so auch sagen.
Wenn man in den Flughafen reinkommt, die Kontrollen und dass man da einfach mit vielen Fragen konfrontiert ist. und dass es halt sein kann, dass man einfach mal die Koffer auspacken muss, komplett in eine Kontrolle gerät. und dass einem sehr viele persönliche Fragen gestellt werden, die man dann immer schön mit Nein beantwortet.
bei uns war das Ding, wenn ich das vielleicht kurz erzählen darf, an der Grenze.
Und wir waren ja dieses
Mal sogar eingeladen vom Foreign Ministry so als Delegates dieses Dings. Und dann hatten wir verschiedene Stempel arabischer Länder im Pass von irgendwelchen Urlaubsreisen. Und Christoph hatte einen aus Marokko und dann fragten die so, kennst du Leute in Marokko? Und dann meinte, ja klar, ich war mit dem Wohnmobil mal da und kenn ich Leute, darf ich erzählen, ne?
Ja, klar.
Kenn ich Leute und so und wir sind so Musiker auch und ich bin Musikjournalist und so. Und dann fragten die so, und wissen die, dass du jetzt in Israel bist? Und Christoph hatte die Frage, glaube ich, akustisch nicht so richtig verstanden, weil die Lady so ein bisschen leise sprach und sagte, oh, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, ob die wissen, dass ich hier bin. Und dann merkte man, wie sie so skeptisch wurde. Und dachte, hey, was ist denn das jetzt? Das kann ja nicht die richtige Antwort sein. Und zack, Koffer aufmachen, bitte, alles einmal durchsuchen. Aber die blieben irgendwie immer total nett, freundlich, höflich. Also es hat einfach lang gedauert, aber es war nicht schlimm.
Sagen wir mal so höflich, verbindlich und bestimmend irgendwie. Aber jetzt ist es nie schlimm. Aber ich hatte das Gefühl, hätte ich an der einen Stelle irgendwie mal hier eher weniger Ja und mehr Nein gesagt, dann hätten wir uns das sparen können.
Du hast das wahrscheinlich besser gemacht, Jule.
ich bin auch in den 12 Mal auch schon mal in der Kontrolle geendet. Aber es ist tatsächlich so, dass man mit einem Israeli am Flughafen durchgewinkt wird. Also wenn man sozusagen mit einem Staatsbürger, israelischen, also Staatsbürger durchläuft, wird man kontrolliert.
Ah, das nächstes Mal mieten wir uns irgendwie. Fragen wir einen.
Was hatte du uns doch am Flughafen auch einen erzählt, eine Deutsche, oder? Dass sie, wenn sie mit ihrem Freund da ist, dass das anders ist, als wenn sie
alleine. Ja, genau. Und alleine wird sie auch.
Wird sie immer kontrolliert.
Ja. Mensch, wir sind am Ende der Sendung. Jule, Entschuldigung, ich hasse es, Leute so abzuwürgen, aber geht nicht anders. Weil Tobias Koch sitzt draußen und will hier Nightflighten mit elektronischer Musik.
Ja, und ich wollte noch sagen, das Essen ist wirklich gut.
Ja. Und Hummus, woher kommt er?
Keine Ahnung.
Tja.
Okay, also.
Hummus ist ja wohl jetzt, ich will ja jetzt hier nicht irgendwelche Theorien beschuldigt werden, aber Hummus ist ja nun älter als Israel. Einigen wir uns mal darauf.
Ja, aber die Juden waren trotzdem.
Vor der Staatsgründung Israels gab es auch schon Hummus.
Staatsgründung, ja, schon, aber jetzt waren die Juden ja trotzdem vorher auch schon irgendwie.
Ja,
dran,
aber es ist zumindest nicht israelisch.
Israelisch wird es nicht
kann
sein.
Kann es nicht sein.
Kann es nicht sein.
Also
das
haben wir nicht der Vater meines Kindes meinte, die pupsen alle in Israel. Das ist das Land des Pupsens.
Ja, wenn das nicht schon
Also, okay.
Jule, ziehen wir es nicht ins Lächerliche. Ich danke dir. Bis dann, tschüss. Vielen Dank, sagen Henrik Schröder und
Christoph Schrag.
zu zweit mal diesen Blue Moon gemacht, davor auch Christophs Sendung 2 Stunden zu zweit gemacht, weil wir zum wiederholten Mal in Israel waren und fasziniert waren von diesem Land, nicht nur im Positiven, aber auch. Und in der nächsten Woche hört ihr uns wieder getrennt, 2 Stunden Soundgarden international mit, weißt du schon, welches Land, welches Thema und so?
Oh ja, habe ich aber nicht auf dem Schirm.
Gut, ist kann der Nachschub festgelegt. Auf fritz.de. Ich weiß auch noch kein Thema, aber ab 22 Uhr gibt's dann den Blue Moon, da reden wir dann wieder. Hard Talk, jetzt kommt Tobias Koch mit dem Night Flight, von mir gibt's noch Herr Binner mit Wohlstandsprobleme, findet ihr unter herrbinner.de zum kostenlosen Runterladen. Tschüss, ciao.
Ein Podcast von fritz.de.